Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch Podcast, ein Podcast zweier Ripperologen. Willkommen zurück, kann man sagen, zur zweiten hundertsten Folge. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Fabian, wie geht's denn dir?
Mir geht's gut. Also irgendwie bin ich ein bisschen platt. Ich hatte gestern und heute frei und habe die Tage dann genutzt, so alle möglichen Dinge zu tun, die man halt sonst nicht so tut, wenn man irgendwie so in der Arbeitswoche steckt. Bin jetzt aber ganz schön fertig und platt. Freue mich, dass wir am Mikrofon sitzen. Muss aber mit einem weinenden Wei Auge gucke ich schon auf morgen früh. Da muss ich nämlich direkt wieder arbeiten.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr mies. Wie viel Uhr geht's raus?
Ja, so um 7. Also ich muss um 9:30 anfangen. Es gibt bei uns auf der Arbeit gibt es am Wochenende immer nur so 10-Stunden-Schichten. Und entweder hast du 9:30 bis 7:30 abends oder 11 bis 21 Uhr. Und ich habe Glück, ich habe die morgen und übermorgen die frühere Schicht. Und ich finde, warum auch immer, die vergeht gefühlt einfach 80 Mal schneller. Also das ist zwar nur, dass du 1,5 Stunden früher da bist oder so, aber gefühlt ist das wirklich eine Welt, die dazwischen liegt. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich diese frühe Tagesschicht habe.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe ja schon mal gesagt, so während des Studiums habe ich auch etliche Jobs gemacht. Also ich müsste wirklich, vielleicht ist das was für Stockbrot und Dosenbier, mal irgendwie so eine Liste aufführen, was ich alles für Nebenjobs in meinem Leben schon hatte. Das ist auf jeden Fall crazy. Jedenfalls irgendwann in auch so Schichtdiensten gearbeitet und von daher kann ich das absolut nachvollziehen. Ich finde, Frühschicht hat immer so was Lebensbejahendes. Man hat dann einfach was vom Leben. Spätschicht tagsüber ist eigentlich total ätzend, weil du zwar morgens was machen kannst, aber dafür quasi den gesamten Tag über eingespannt bist und Nachtschichten sind sowieso Hölle. Also von daher ist Frühschicht, glaube ich, von all diesen drei Möglichkeiten das Beste.
Ja, keine Ahnung. Also gerade diese 11 bis 21 Uhr Schicht am Wochenende. Ich meine, du hast halt davor und danach nichts vom Tag. Ne? Du fährst so gegen 10 zur Arbeit, du bist so gegen 10 abends dann wieder zu Hause. Das heißt, du machst vorher nichts, du machst auch nachher nichts. Vor allem, wenn du Samstag und Sonntag beide Tage diese Schicht hast. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt natürlich Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber in der Ausbildungsphase war das richtig übel, wenn du dann Samstag, Sonntag die 11 bis 21 Uhr Schicht hattest und dann Montagmorgen um 8 wieder in der Schule stehen solltest bis 16:30 Uhr. Das waren harte Tage, das waren ja harte Jahre auf jeden Fall, aber das ist ja vorbei und
Zum Glück rum.
Gott sei Dank, ja. Das ist so surreal. Ich meine, auf der einen Seite so in unserem Alter nochmal eine Ausbildung machen, ist irgendwie das eine, aber es ist dann wirklich so ein schönes Gefühl, wenn es vorbei ist. Und ich bin jetzt irgendwie gestern nochmal so an der Berufsschule vorbeigefahren und ganz bewusst diesen Weg dann das erste Mal wahrgenommen und mir ist dann so klar geworden, du wirst diesen Weg nie wieder zurücklegen mit dem Ziel, zur Schule zu kommen. Das war einfach ein super schönes Gefühl.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Also du weißt es ja, ich befinde mich ja auch in so einer beruflichen Umorientierung und quasi auch so in dem Schlussteil des Ganzen. Und ich kann es auch irgendwie kaum noch erwarten, sozusagen, dass ich halt so ähnliche Glücksgefühle wie du habe und halt gewisse feste Termine an gewissen Örtlichkeiten nicht mehr wahrnehmen muss, sagen wir mal so.
Ja.
Ja, dann ist man einfach froh, wenn es losgehen kann und wenn man halt nicht mehr so diesen A, diesen Status hat und B, halt einfach auch diese Pflicht hat, ne, gewisse Dinge zu erledigen. Aber ja, ansonsten habe ich es bei dir natürlich auch immer mitbekommen, ne? Das war immer ziemlich, ziemlich hart. Haben wir einen festen Tag zum Aufnehmen in der Woche, aber es war ja lange Zeit nicht so und das war dann häufig ja sehr variabel am Wochenenden und das ganz häufig auch damit verbunden, dass du vorher dann irgendwie so einen Spätdienst hattest oder am nächsten Tag wieder früh raus musstest und dann hast du auch immer geflucht wegen den Schulzeiten am Montags und Dienstags. Also ich kann das schon gut verstehen.
Ja, die Schule, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe die auch ein bisschen falsch wahrgenommen. Ich hätte da ein anderes Mindset für haben müssen. Für mich war die Schule einfach von vornherein so ein notwendiges Übel. Ich bin da so ein bisschen reingegangen mit dem Mindset, was sollen die mir schon beibringen? Ich bin erfahren und kompetent genug, die können mir sowieso nichts mehr beibringen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass die Masse der Dinge, die ich da gelernt habe, recht überschaubar ist. Aber trotzdem habe ich wertvolle Erfahrungen gemacht. Ich hätte das einfach mit einem anderen, offeneren Mindset angehen sollen, dann hätte es mir auch das Leben leichter gemacht.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort.
Aber es ist einfach so, ich habe das immer als so einen Ort wahrgenommen, der mir so die Energie und die Lebensfreude aussaugt. Und speziell war das halt auch schlimm, weil ich im Prinzip von Anfang an vollwertige Arbeit gemacht habe. Also in meinem Wohnhaus, da sind ja tausend Sachen passiert, seit ich angefangen habe. Also ich habe im Prinzip von Anfang an voll gearbeitet. Ne? Wir sind in diesem krassen Hochwasser vor 3 Jahren, ist das Wohnhaus untergegangen und so. Und das war keine Einfühlungsphase, keine Ausbildungsphase. Man ist so direkt reingeschmissen worden und hat so Katastrophe nach Katastrophe irgendwie beseitigt und einige harte Zeiten da auch durchgestanden, so personell großer Wechsel, dies, das, ne? Man hatte einfach nicht das Gefühl, dass man eine Ausbildung macht, sondern dass man direkt wirklich voll arbeitet. Drin ist, ja. Das war dann so der Punkt, mit dem ich am meisten gehadert habe, dass du halt wirklich gefühlt voll arbeitest, aber halt das Ausbildungsgehalt bekommst, ne? Das ist natürlich dann, das war das Schlimmste. Und dann halt eben diese Schultermine. Ja, aber es war ein gutes Gefühl. Ich war nicht der Älteste in der Klasse, das war so mein größter Horror. Aber wenn du schon mal gearbeitet hast und hast schon mal vernünftiges Geld verdient und dann nochmal zurückzugehen.
Das ist schon so ein Step back, ja. Das ist, aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein hervorragendes Thema für Stockbrot und vielleicht sollten wir uns das noch ein bisschen aufbewahren. Fakt ist, du musst morgen früh raus und da bin ich ganz froh, dass wir heute so ein bisschen früher angefangen haben aufzunehmen.
Ja.
Wir haben 10 Uhr, Leute.
Ja, ich freue mich. Folge 100. Der zweite Teil. Ich habe hier ein kaltes Krombacher, gar nichts Fancyes. Ich muss gerade mal einen Schluck nehmen, mir die Kehle befeuchten. Und dann habe ich Bock, euch wieder mitzunehmen nach Whitechapel. Vor allem Daniel. Und ich will über Theorien sprechen. Wir müssen heute noch 2, 3 Morde abhandeln, die noch so in diesen Kontext fallen. Allerdings nicht zu diesen kanonischen Jack the Ripper-Morden gehören. Wir müssen nur noch über einen Brief sprechen, der Jack the Ripper zugeordnet wird. Wir müssen das Galston Street Graffito beleuchten. Wir müssen so einen kurzen Blick darauf werfen, was wissen wir über den Ripper? Also welche Informationen haben wir und was für ein Profil gibt es möglicherweise? Da gibt es ein ganz, ganz oberflächliches Profil der Polizei von damals, was allerdings wirklich super, super oberflächlich ist. Aber wir können auch ein bisschen Blick drauf werfen, was wissen wir, ne, welche Informationen haben wir erhalten. Und dann werde ich dir einige Verdächtige präsentieren. Also es gab im Laufe der Zeit 300 Verdächtige, die,
ach krass,
die irgendwie ins Raster der Polizei gefallen sind, beziehungsweise auch in der Öffentlichkeit genannt wurden. Und hunderte von Verhören, aber es wurde halt niemand so dingfest gemacht. Aber ich habe so eine Liste von Leuten, die mehr oder weniger wahrscheinlich ist. So, und da bin ich gespannt, ob wir da irgendwo hängen bleiben. Ich schicke voraus, ich glaube nicht, dass es irgendwer von denen war.
Okay, ja, ich bin gespannt, wenn es jetzt gleich losgehen wird. Während du jetzt gerade so deinen Krombacher schlürfst, würde ich vielleicht noch ganz kurz so diesen Arbeitsmarktexkurs abschließen. Und zwar hast du in der Folge mit Laura habt ihr über ein Detail gesprochen, das mir so vorher gar nicht bekannt war und dir wahrscheinlich auch nicht. Wir haben noch eine Gemeinsamkeit, Fabian. Neben der ersten Schallplatte von David Hasselhoff haben wir beide mal die Bild am Sonntag ausgetragen.
Oh Gott, das war mir wirklich nicht bewusst.
Nein, ich habe es dann auch in der Folge erst erfahren, deswegen Bumps und Wumps, die Abkürzung genau. Wirst du wahrscheinlich auch noch können, die Welt am Sonntag war immer mit dabei.
Ach, grauenhaft.
Und ja, also ich habe es ein bisschen länger gemacht als du tatsächlich, das war insgesamt mein zweiter Job, mein allererster war irgendwie Comiczeichnen für die Zeitung, das war ganz cool.
Das ist richtig cool,
ja.
Bumps und Wumps waren richtig scheiße, ich komme ja so vom Kaff und ich hatte irgendwie so mein Dorf und die beiden Nachbardörfer als Bezirk und das ist flächenmäßig eine relativ große Fläche und wirklich so von der kompletten Ausdehnung, von der äußersten Rand des einen Dorfes bis zum äußersten Rand des anderen Dorfes, dann hatte ich so 4 Stunden Austragezeit oder 5 oder so, ne?
Mhm.
Das waren, glaube ich, dann so 40 Leute auf diesem ganzen Gebiet, die Bams und Wams abonniert hatten, wo ich dann sonntags morgens da...
Oh, Hölle. Dann hast du richtig Kilometer gemacht.
Ja, ne? Und deswegen, das ging einfach, das war auch die Phase, wo man dann irgendwie morgens, wo man irgendwie, ja, dann irgendwie auch schon mal ein bisschen Kater hatte oder so, oder nicht aus dem Bett gekommen ist, ne?
Ja.
Mein erster Job war im Getränkemarkt des Dorfes, in dem ich groß geworden bin. Für 10 Mark cool. Die Stunde Leergut aus dem Laden auf den Abtransporter packen quasi.
Ja, das ist doch auch schön. Ja, und ansonsten wollte ich vielleicht noch ergänzen, dass ich heute einen sehr kulinarischen Tag hatte. Das muss ja zum Abschluss noch loswerden, weil das so eng was mit unserer Community zu tun hat. Eine liebe Zuhörerin hat mir vor ein paar Wochen einmal gewünscht, dass ich den richtig guten Kaffee, dass ich mir den schmecken lasse. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Das habe ich heute tatsächlich getan. So einen vietnamesischen Kaffee getrunken mit, jetzt passt nämlich das Puzzle zusammen. Ich habe jetzt das Pulver und auch diese, wie soll man sagen, diese Kanne zum, ist ein bisschen wie eine French Press, nur kleiner, die mir wiederum eine andere Zuhörerin mal geschenkt hat. Und jetzt habe ich alles, das ist irgendwie total schön. Ich freue mich, dass ich das dann heute auch mal ausprobieren konnte. Habe dann fleißig Kokos-Kondensmilch selbst angekocht. Und das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und es geht noch weiter, es geht noch weiter. Ich achte gerade so ein bisschen auf die Dinge, die ich esse, so versuche so ein bisschen gesünder zu sein, bla bla bla, man kennt das. Und dann habe ich heute, also neben diesem kulinarischen Highlight, wie gesagt, ich bin heute kulinarisch sehr zufrieden und das möchte ich einfach mit euch teilen und auch mit dir, Fabian, weil ich ja weiß, dass wir gerne über das Essen reden. Ich habe heute zum allerersten Mal selbst einen Rinderbraten gemacht und ich esse nicht viel Fleisch, ne? Das ist zum Beispiel etwas, was von so einem Arbeitskollegen von mir, der hat so einen kleinen Hof, so als Nebenerwerb, Hobby, so ein bisschen so in der Familie. Das ist schon so ein bisschen, sagen wir, immer über die Generationen hinweg weiter fortgeführt. Und da habe ich halt sehr gutes Fleisch bekommen. Fleisch, wo man halt irgendwie auch weiß, dass, wo es herkommt, sagen wir mal so, ne? Und so habe ich diesen Rinderbraten gemacht und an einer Stelle bin ich aber abgewichen von dem Rezept, das ich dann irgendwie gefunden habe. Und zwar ging es darum, dass man halt diesen Braten nach dem scharfen Anbraten einmal mit Rotwein löschen sollte. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe stattdessen den Manzanilla genommen. Also das ist so eine Art spanischen Sherry, den mir wiederum auch einmal eine Zuhörerin geschenkt hat. Das liegt auch schon so ein paar Monate zurück. Und ja, ich wollte es einfach mit euch teilen, weil das war einfach großartig. Ich finde es total cool und schön, wenn man die Zeit hat, ne? Das hat man ja sonst im Alltag nicht, dass man halt vielleicht also bewusster ist und dann halt irgendwie gesünder. Und das sind natürlich auch nicht solche Tage, die man jeden Tag hat, aber dann hat man halt solche coolen Highlights, ne? Und dann freue ich mich immer.
Ja,
das wollte ich noch kurz loswerden.
Kochen ist generell eine geile Sache, aber ich finde, es ist eine Sache, die sehr, sehr dadurch aufgewertet wird, dass man für oder mit jemandem kocht. Also so, wenn ich so alleine bin und für mich Essen mache, dann wird das oft so die ganz, ganz schnelle Küche. Hauptsache, es geht zügig.
Ja.
Aber so in Gemeinschaft irgendwie kochen und dann auch bewusst was produzieren und bewusst wissen, was man dann später zu sich nimmt, das ist schon eine sehr, sehr coole Sache.
Ja, auf jeden Fall. Genau, dann freut man sich. Ich finde, das ist ein bisschen so wie etwas zu verschenken, weißt du? Man hat so, man will das irgendwie nicht nur für sich haben, man möchte das teilen und freut sich dann, wenn es schmeckt und bla bla bla.
Ja,
ja, genau. Also an dieser Stelle vielen Dank an die drei edlen Spenderinnen. Ich glaube, das waren alles Damen. Wie ihr seht, es ist verwertet und teilweise vielleicht ein bisschen später, aber ich habe es heute sehr genossen. Muchas gracias.
Ja.
Ich, wie du merkst, ich bin schon voller Vorfreude vor der Europameisterschaftsfinale, ne? Deswegen, also, es muss ja ein bisschen so spanische Flavor mit reinbringen.
Ja. Ich merke das schon. Naja, steigen wir in den Fall ein, sparen wir uns für den Fußball heute mal.
Yes.
Bist du denn ready, lieber Daniel? Wollen wir uns direkt reinstürzen oder hast du noch irgendwas anderes auf dem Herzen?
Nein, ich hab alles von meiner Seele gesprochen, was ich zu erzählen hatte. Jetzt bin ich auch sozusagen am Ende angekommen und vollkommen startklar.
Perfekt. Fassen wir noch einmal ein bisschen grob die letzte Folge zusammen dann und lasst uns nochmal in diese Zeit des späten viktorianischen Englands saugen. 1888, die Taten des Ripper im East End im Bezirk Whitechapel. Ein, wie wir etabliert haben, von Armut geprägter Stadtteil, der generell unter Kriminalität und Gewalt litt, aber diese Gewalt, die da eben vom Ripper ausging zwischen August und Dezember 1888, die stach durchaus heraus. Wir hatten über die kanonischen 5 gesprochen, 5 Opfer, die dem Ripper auf jeden Fall zugeordnet werden können. Wir hatten gesagt, es gab mit Martha Tabram so eine Wildcard, also eine, die ermordet wurde vorher, wo man nicht sicher ist, gehört sie eventuell auch zu den Ripper-Opfern, weil es auch eben Gewalt mit einem Messer war, der sie zum Opfer gefallen ist. Wir hatten davor ein Opfer, das durch stumpfe Gewalteinwirkungen gegen die Vagina bzw. innerhalb der Vagina dann verstorben ist an einer Bauchfellentzündung. Die wird teilweise auch so ein bisschen zugeordnet, aber hatten etabliert, dass wir nicht denken, dass die dazugehört. Es gibt noch so ein paar andere Morde oder Opfer von Gewalttaten, die auch immer wieder in diesem Ripper-Umfeld auftauchen. Deswegen will ich die auch noch schnell nennen. Aber wie gesagt, ich persönlich bin auch da bei der aktuellen Forschung, dass eben diese kanonischen fünf und auch wahrscheinlich Martha Tabram Ripper-Opfer sind, alle anderen eher dann irgendwelchen anderen Verbrechern zuzuordnen sind.
Ja, okay.
Ein relativ bekanntes Mordopfer, das auch in der englischen Folklore so ein bisschen glorifiziert und ausgeschmückt wurde, das ist die sogenannte Fairy Fae, das heißt so viel wie Märchenfee. Da ging es um eine mutmaßlich sehr junge Frau, die am Weihnachtsabend 1887 in Whitechapel gefunden wurde und durch einen Pflock in den Unterleib ermordet wurde. Es gibt allerdings keine Aufzeichnungen, keine offiziellen Aufzeichnungen der Polizei oder irgendwelche anderen Behörden, die eine solche Gewalttat zu dieser Zeit dokumentieren. Also das ist so ein Fabelmord, glaube ich, der immer wieder in diesem Kontext auftaucht und der immer wieder rausgeholt wird, aber ich denke, der existierte einfach nicht. Also dieser Fairy Fae-Mord, der wird nicht existiert haben. Es gab eine Frau namens Ada Wilson, die im März 1888 angegriffen wurde und Messerstiche in den Hals erlitt. Sie überlebte den Angriff, aber das könnte ein Frühwerk des Rippers gewesen sein, Messerangriff auf den Hals. Wir wissen, das ist so der Modus operandi. Wir können vermuten, dass er, wenn er Martha Tabram ermordet hat und auch der erste Ripper-Mord, der ja wirklich den kanonischen fünf zugeordnet wurde, dass er da noch eine eher stumpfe Klinge benutzt hat und dann später für die weiteren Taten zu einem schärferen Messer gewechselt ist. Ich hatte dieses Listensche Amputationsmesser mal ins Feld geführt. Das wird immer wieder so ein bisschen als mögliche Tatwaffe genannt. Dieser Dr. Listen, ich glaube 1860 wurde dieses Messer entwickelt, war eben ein besonders fähiger Amputationsarzt, der dieses Messer zuerst entwickelt hat mit der Prämisse, in diesen Krankenhäusern, die ja oft überfüllt waren und es gab da irgendwie auch keine Anästhesiemöglichkeiten oder keine weitgehenden Anästhesiemöglichkeiten. Und deswegen war eben die Ursprungssituation, es muss ein Messer entwickelt werden, womit in dieser überfüllten Situation sehr, sehr schnell amputiert werden kann, auch im Hinblick darauf, dass die Leute einfach nicht betäubt werden können. Und das wurde dann später ausgebaut, was ich erzählt hatte, Erster Weltkrieg für die Grabenkämpfe quasi revolutioniert, dass man dann auch in Schützengräben amputieren konnte. Ich habe dir die Woche mal das aktuelle Listensche Amputationsmesser geschickt, was man aktuell beim medizinischen Handel kaufen kann. Also das Modell 2024 quasi sieht so aus wie das, was ich dir geschickt habe. Die haben sich im Laufe dieser Jahrhunderte leicht verändert. Also die hatten immer eine relativ ähnliche Form. Man geht davon aus, dass zu dieser Zeit, wo die Ripper-Morde stattgefunden haben, auf der Oberseite noch so ein Sägemuster zu finden war, wie bei so einem Überlebensmesser, so ein bisschen.
Ah ja, okay.
Aber ansonsten ähnliche Klingenführung und so. Dieser Dr. Listen soll in der Lage gewesen sein, mit diesem Messer innerhalb von 24 Sekunden ein Bein zu amputieren.
Oha, okay, das ist ja verrückt.
Das ist übertrieben schnell, das ist quasi auch eine verbriefte Operation. Also damals war es so, dass OPs teilweise unter Zeugen stattfanden.
Ja, wieso? Weshalb? Also wahrscheinlich, weil es nicht so die klinischen Institute gab oder weil's, also sowas wie Versicherungssystem und all das, was da so dranhängt, institutionell einfach nicht vorhanden war.
Ja, weil da Studenten teilweise zugeguckt haben von wie so Zuschauerrängen. Aber da konnten aber auch normale Bürger zugucken, wenn sie halt eben Zugang hatten, wenn sie Bock drauf hatten. Also man konnte sich ja so ein bisschen bilden quasi.
Oha.
Auf jeden Fall,
das ist aber ein dunkles Hobby.
Ja. Auf jeden Fall diese 24 Sekunden Amputation eines Beines, die ist verbrieft durch diverse Zeugen, die wird wohl stattgefunden haben. Dieser Dr. Listen, das noch kurz, um ihn abzuschließen, ist der einzige Arzt, der bei einer OP eine 300-prozentige Todesrate hat. Also der hat quasi, das ist ein bisschen eine morbide Geschichte, der hat einen Mann getötet quasi, beziehungsweise die OP ging schief und der Patient starb, also 100-prozentige Todesrate, hat dann aber dabei noch einen Assistenzarzt und eine Schwester verletzt, die dann auch beide verstorben sind, also hat quasi bei einer OP...
tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss, aber wie geht denn bitte schon sowas? Also dann muss ich finde, dass... Das relativiert seinen Weltrekord des Beinamputierens so ein bisschen.
Ja, also der hat wohl auch wieder was amputiert bei dem Patienten und diese Wunde konnte nicht schnell genug behandelt werden, sodass, und das lag auch daran, dass er so schnell amputiert hat und er hat dann dem Assistenzarzt, der den Patienten fixiert hat, 3 Finger abgeschnitten.
Ja.
Und aufgrund des Trubels, der dann ausbrach, konnte dann dieser Patient nicht rechtzeitig behandelt werden, ist dann verblutet an der Amputationswunde. Der Assistenzarzt ist an der Wunde gestorben, am Wundbrand durch die Wunde, weil halt damals die das Besteck nicht klinisch sauber war, sondern halt einfach immer wieder benutzt wurde.
Boah. Und irgendwie. Ich finde das alles geil. Weißt du, das zieht sich in mir alles zusammen, wenn ich das höre.
Ja. Und im Tumult ist dann noch eine dritte Person verletzt worden, die dann auch verstorben ist.
Ja, aber wie kann die denn jetzt noch verletzt worden sein?
Eben auch durch das Messer, was dann irgendwie, er hat das dann irgendwie weggezogen und hat dann so beim Ausholen dann noch jemand anderen verletzt. Ja.
Also ich finde den Dr. List nicht besonders seriös, muss ich sagen.
Aber er hat uns dieses listensche Amputationsmesser besorgt. Und um jetzt mal wieder kurz ernster zu werden, wenn man überlegt, dass er da wirklich in einer halben Minute ein Bein amputieren konnte, wir behalten im Hinterkopf, ne, das hatten wir in der ersten Folge schon etabliert, der Ripper, der muss teilweise sehr, sehr schnell gearbeitet haben.
Jetzt kann man natürlich auch das, wenn man das mal zusammenführt, auch mal das Ganze ein bisschen weiterdenken. Du hast gerade gesagt, es gab sowas wie, ja, vielleicht das, was heute öffentliche Gerichtsverhandlungen sind, die Möglichkeit zu sagen, man guckt, man wohnt einer Operation bei, zu eigenen Fortbildungs- und Schulungszwecken. Und dann ist es ja gar nicht abwegig zu sagen, okay, möglicherweise war es doch kein Mediziner, der Jack the Ripper, sondern vielleicht jemand, der sich das einfach nur, ja, der sich das genau angesehen hat und letztendlich vielleicht eine hohe Auffassungsgabe plus ein gewisses Geschick mitgebracht hatte, um sowas dann irgendwie selbst anzuwenden.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass wir davon ausgehen können, dass da medizinisches Wissen auf jeden Fall im Umlauf war, aber ob das jetzt aufgrund von so einem privaten Interesse erlangt wurde oder eben durch eine medizinische Ausbildung, das sei mal dahingestellt.
Ja, okay.
Die Polizei hat damals auch intern schon so diese Marschroute ausgegeben, dass es nicht unbedingt ein Arzt sein muss, den man sucht, sondern vielleicht auch einfach ein Metzger, also jemand, der einfach fähig ist im Bereich des Drangierens quasi.
Ja.
Es herrscht ja auch so ein bisschen generell das Bild
wollte nur kurz sagen, wir hatten ja das fünfte Opfer war das, ne? Mary Jane Kelly, die ja irgendwie in ihrem kleinen Zuhause umgebracht wurde. Und das Ganze hast du ja in der letzten Folge gesagt, erstreckte sich über 2 Stunden. Und die Nachbarin, die ansonsten irgendwie alles gehört hatte, Zitat Fabian, sie hat die Mäuse pupsen gehört, dann wäre ja die Frage, ob es wirklich nur daran lag, dass Jack the Ripper es vielleicht geschafft hat, sie mit einem Kehlenschnitt oder sowas quasi sprachlos stumm zu schalten. Oder, was ich mich gefragt habe beim Hören, ob es nicht noch sowas wie irgendwie, weiß ich nicht, so klassische Narkosemittel gab oder irgendwie, weißt du, dass die irgendwie so eine Tinktur oder sowas auf dem Tuch hatten, womit die Leute ohnmächtig wurden. Sowas in der Art. Also, das wollte ich dich jetzt einfach mal noch fragen.
Du denkst an sowas wie Chloroform beispielsweise.
Ja, genau.
Ja, mit Sicherheit könnte das auch eine Rolle gespielt haben, ja. Das möchte ich nicht ausschließen. Es ist halt nie kommuniziert worden. Ich weiß auch nicht, ob man oder ob die damalige Kriminaltechnik in der Lage war, solche Rückstände festzustellen. Aber vollkommen richtig, es könnte natürlich eine Rolle gespielt haben, dass da irgendwelche Tinkturen eingesetzt werden, vielleicht auch irgendwelche Opiate, was es auch damals durchaus schon gab, durchaus möglich. Die kriminaltechnische Untersuchung dann der Opfer später oder auch Leichenschau nachher, die können das ja auch nicht aufdecken. Solche Rückstände konnte man, glaube ich, damals nicht feststellen. Man konnte halt vielleicht gucken, okay, was hat das Opfer zuletzt gegessen, was ist da im Magen drin, aber so dezidiert, dass man da irgendwie Betäubungsmittel nachweisen konnte, wird das damals nicht gewesen sein. Es gibt nichts, was darauf hindeutet in der Ripperologie, in der Literatur oder in irgendwelchen Akten, aber das ist durchaus eine Sache, die ich auch schon mal so überlegt habe, ob das nicht möglicherweise eine Rolle gespielt haben könnte.
Auch das würde ja eine gewisse Evolution des Verbrechens zum Ausdruck bringen, wobei dieses jähe Ende, vielleicht werden wir heute darüber sprechen, mich aber doch noch so ein bisschen zweifeln lässt, beziehungsweise stutzig werden lässt, weil es mich doch wundert, wie es sein kann, dass so eine Person mit solchen krassen Taten auf einmal aufhört. Also da fragt man sich ja schon, ist jetzt der echte Ripper vielleicht selbst gestorben oder was hat ihn dazu bewegt, mittendrin aufzuhören? Nach so einer ja, Dichte von Verbrechen und einer doch recht hohen Erfolgsbilanz, was so dieses Nicht-Entdeckt-Werden betrifft.
Ja, das und, ist eine Sache, ja, über die sehr, sehr viel spekuliert wird natürlich, und da werden wir vielleicht auch ein bisschen zu spekulieren. Im Film From Hell wird da die Lösung geboten, dass der Ripper von vornherein eine Mission hatte und dass eben diese fünf Frauen sterben mussten und, ja, und quasi die Arbeit des Rippers getan war mit diesen fünf Morden. Ja. Das ist natürlich möglich, denn wie du schon gesagt hast, das endet recht abrupt. In dieser Sat.1-Produktion, die wir auch angesprochen haben in der letzten Folge, da wird sich auf einen anderen Verdächtigen eingeschossen, einer der tatsächlich auch einer der Hauptverdächtigen war, der aber aus meiner Sicht vollkommen unwahrscheinlich ist. Das ist jemand, der gerne von Leuten, die den Fall so ein bisschen oberflächlich verfolgt haben, auch für den Ripper gehalten wird. Denn es gab mal so eine Art Pseudo-Beweis vor einigen Jahren, die dessen Identität aufgedeckt haben will. Aber aus meiner Sicht spricht da extrem viel gegen, weil ich glaube, dass dieser Beweis nicht valide ist und weil ich glaube, dass die Persönlichkeit dieses Mannes einfach ganz, ganz anders ist, als die des Rippers hätte sein müssen. Da werden wir nachher drüber sprechen. Auf jeden Fall, was viele Leute eben davon überzeugt, dass dieser Herr Kosminski, heißt er, über den werden wir nachher sprechen, dass er der Ripper war, ist eben der Umstand, dass mit dessen Einlieferung in eine Nervenheilanstalt die Morde aufhörten.
Ah ja, okay.
Aber wie gesagt, aus meiner Sicht...
Das würde dahingehend auf jeden Fall passen.
Genau.
Ja, was ich jedenfalls, entschuldige, eben gerade noch mit Evolution meinte, ist, dass wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er halt dieses Amputationsmesser letztendlich dann irgendwann benutzt hat, zunächst mit einem stumpfen Gegenstand oder einem stumpferen Messer gearbeitet hat und dann vielleicht dazu übergegangen ist, die Opfer zu narkotisieren oder irgendwie halt irgendwie schneller stumm zu schalten, dann würde das ja für mich schon eben einer Evolution entsprechen, jedenfalls einer, wie soll man sagen, gewissen Entwicklung, einer gewissen Professionalisierung seines Vorgehens.
Absolut, ja, absolut. Das ist ja auch gar nicht unwahrscheinlich, dass jemand, der solche Taten begeht, auch ein Stück weit ja, sein Vorgehen einfach verbessert. Ne? Der hat dann vielleicht bei seinem ersten Mord gemerkt oder vielleicht auch beim zweiten, dass diese Verstümmelungen, die ihm vorschweben mit dem Messer, das er besitzt, einfach nicht möglich sind. Weil wir können ja schon davon ausgehen, dass es ihm primär um die Verstümmelung ging. So, ich glaube, der Mord an sich war halt nötig, um dieser Fantasie der Verstümmelung nachkommen zu können. Denn der Mord an sich, oder sagen wir anders, er hat die Opfer ja nicht zu Tode verstümmelt und zu Tode gequält, sondern er hat sie recht schnell umgebracht durch den Kehlenschnitt, durch Stiche in den Hals. Das heißt, das kann reiner Pragmatismus gewesen sein, dass er eben unterbinden wollte, dass die um Hilfe rufen. Das kann aber auch einfach gewesen sein, dass er die vielleicht gar nicht großartig leiden lassen wollte oder,
ja, genau,
oder eben, dass er einfach einen toten Körper produzieren wollte, um dann seine eigentliche Fantasie auszuleben, nämlich dieses Entnehmen von Gedärmen, dieses Zerstückeln.
Ja, und dann kommt natürlich, kommen ja auch diese teilweise Aspekte des Kannibalismus hinzu.
Vermutlich, das wissen wir nicht hundertprozentig.
Vermutlich, er hat es ja zumindest behauptet, dass er was gegessen hat von der einen Niere oder was in diesem
Niere, ja.
From Hell Brief war.
Ich hatte das genau, ich hatte aus Versehen, glaube ich, Leber gesagt, habe dann aber mich später korrigiert in der Folge, es ging um eine Niere, genau.
War die Niere, ja, und das ist so ein Aspekt des Ganzen, wo ich halt auch denke, okay, möglicherweise war das sein großes Ziel, auf das er hingearbeitet hat, und umso mehr kann ich mir halt einfach auch vorstellen, dass er sich halt irgendwo inspirieren lassen hat, also möglicherweise eben bei diesen Show-Operationen.
Ja, das ist durchaus möglich, dass es durchaus möglich ist. Es kann ja auch sein, dass seine Mordwelle aufgehört hat, weil Mary Kelly einfach das erste Opfer war, wo er seine Fantasien ultimativ ausleben konnte und das dann für ihn genug war. Ne, also glaube ich nicht, weil ich glaube schon, dass wenn man das dann einmal hatte, dass man das immer wieder anstrebt, aber es ist ja durchaus möglich, dass das für ihn aus irgendeinem Grund dann wirklich Befriedigung genug war, das einmal so vollkommen ungestört ausleben zu können, dass es ihm gereicht hat. Oder vielleicht war er auch über seinen eigenen Trieb erschrocken und hat vielleicht auch sein Leben beendet, ist aufgrund irgendeiner anderen Tatsache irgendwie inhaftiert worden oder gestorben. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, warum das so plötzlich aufhört, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so die große Frage. Dieses plötzliche Aufhören, das ist halt schon irgendwie, ja, doch erwähnenswert und halt auch irgendwie seltsam an der ganzen Geschichte. Und ich meine, alles andere bleibt natürlich auch Spekulation, aber wir werden ja jetzt gleich auch auf verschiedene Theorien eingehen. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass so dieser technische Fortschritt noch möglicherweise das Interesse für mehr als nur bei solchen OPs möglicherweise zuzugucken, dass eben das genau dadurch entstanden ist. Das ist für mich eine relativ stringente Logik, zu sagen, dass er vielleicht erstmalig in Berührung sozusagen gekommen ist, visuell zumindest mit irgendwelchen blutigen Szenen, so, ne, durch diese OPs eben, und auch das erstmal so sehr laienhaft, dass das Operationswerkzeug ausgetestet hat, eben mit dieser stumpfen Klinge, und dann halt sich Schritt für Schritt vorgearbeitet hat und dann aber bei sich eben gemerkt hat, dass dann gewisse Wünsche und Gelüste entstehen, die er dann möglicherweise eben im letzten Fall dann auch irgendwie erfüllt haben könnte. Ne? Also das ist schon irgendwie eine relativ logische Reihenfolge, finde ich, des Ganzen. Zumindest würde es dann auch erklären, warum er dann abrupt aufgehört hat.
Ja, dass es wirklich nur ums Verstümmeln ging, also um dieses Entnehmen von Organen, um das Ausleben dieser Fantasien und nicht um das Töten an sich, zeigt ja auch das Double Event, ne, wo er,
ja, genau,
wo er beim ersten Mord gestört wurde, dadurch, dass er,
weil er erwischt wurde,
dass er, genau, dass er quasi erwischt wurde, und dann einfach dieser Drang so groß war, dass er nochmal eine andere Frau töten musste in dieser Nacht, weil er dann da die Verstümmelung nachholen konnte. Also wäre es ihm jetzt einfach ums reine Töten gegangen, hätte das ja gereicht, ne?
Ja, genau. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass ich immer das Gefühl hatte, dass halt dieser Kutscher oder was das war, oder Postkutscher, der war für mich irgendwie auch verdächtig. Ich finde aber irgendwie auch fast jeden Zeugen verdächtig, weil die alle so, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich passiert das automatisch, weil man halt so wenige Hinweise hat, aber nichtsdestotrotz habe ich mich da schon gefragt, ob der nicht vielleicht auch eine Rolle spielen könnte. Und dann gibt es natürlich auch noch diese ganzen dekorativen Elemente seiner Taten, würde ich mal sagen. Dann, er hat ja schon geschaut, was er mit den entnommenen Körperteilen dann eben auch anstellt. Ne? Genau. Also dann irgendwie unter den Kopf gelegt, unter den Fuß gelegt und was er alles war, was du erzählt hast. Ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber das ist ja schon, das sind ja schon viele Dinge, sagen wir mal, er hat ja schon da versucht, ein gewisses Bild zu erzeugen.
Ja, da gibt es auch wilde Theorien, und zwar gibt es in der Bibel den Baumeister Hiram Abiff, der Baumeister des salomonischen Tempels ist, und der wird von seinen drei Meistergelehrlingen quasi umgebracht, weil er denen irgendwie, ich weiß es nicht genau, weil er denen, glaube ich, die Meisterschaft nicht zusprechen will und die einfach Baumeister werden möchten, und er vergibt aber diese Meisterauszeichnung nicht. Das ist so ein Stück auch aus so einer Freimaurerlegende, weil dieser Baumeister Hiram Abiff auch eine Rolle in dieser ganzen Freimaurer-Mythologie spielt. Und dann gibt es immer wieder die Story, dass diese Art und Weise, wie die Innereien der Prostituierten drapiert wurden, dass das auf eine alte Strafe innerhalb der Freimaurerloge zurückgeht. Also dass man so Verräter getötet hat. Beziehungsweise.
Okay.
Aber das ist auch ein Teil dieser ganzen From Hell Erklärungs, dieses ganzen Ansatzes, der da eine Rolle spielt. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Das ist so ein bisschen die Verschwörungstheorie im Jack the Ripper-Ding.
Und da kommt dann irgendwie auch diese schäbige Eleganz natürlich zum Ausdruck, ne? Wenn du an Freimaurer denkst und so, ne? So die geheimnisvolle Elite, keine Ahnung, die große Macht im Background.
Genau.
Okay.
Lass mich gerade noch die drei letzten Morde abhandeln, die noch irgendwie vielleicht in diese Zeit fallen. Und dann können wir uns mal in Richtung Täterprofil begeben.
Okay.
Wie gesagt, es gibt viele, viele Gewalttaten im East End in Whitechapel um dieser Zeit. Ein Mord, wo ich tatsächlich nicht sicher bin, ob der vielleicht was damit zu tun hat, ist allerdings etwas weiter weg von London, etwas außerhalb in der Grafschaft Yorkshire. Es gibt auch die Theorie, dass Jack the Ripper eben nicht nur in London aktiv war und dass er vielleicht auch London komplett verlassen hat und dass deswegen auch seine Morde dort aufgehört haben, und dazu kommen wir nachher noch ganz kurz. In West Yorkshire wurde am 29. Dezember 1888, also durchaus ins Zeitfenster passend, die Leiche eines 7-jährigen Jungen gefunden, John Gill, und die passt eben auch so ein bisschen ins Bild, weil da die Gewalt einfach die gleiche ist. Ne? Also ihm wurden die Beine gebrochen, offensichtlich, damit er nicht flüchten konnte. Und dann wiederum der Unterleib geöffnet und Gedärme freigelegt. Ein Ohr und das Herz fehlten der Leiche. Und somit wird das dann immer so ein bisschen auch in diese Richtung gerückt, einfach weil die Distanz jetzt nicht so riesig ist und weil eben Organe fehlen und dieses Aufschlitzen und Ausweiten irgendwie auch eine Rolle spielen. Allerdings starb John Gill wohl durch dieses Entnehmen und das Foltern an sich und nicht durch einen Kehlenschnitt. Das spricht wieder gegen Jack the Ripper, und ein 7-jähriger Junge ist halt auch nicht unbedingt sein Beuteschema gewesen. Ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Hier war es ja nicht einfach ein Todes- oder eine Leiche produzieren, um dann halt seine Gelüste auszutoben, sondern doch irgendwie ein bisschen anders verortet das Ganze. Aber trotzdem verstehe ich die Parallele.
Ja. Letztes Opfer der Whitechapel-Morde an sich war im Februar 1891, also einige Jahre später, nachts um 3:30, 4 vermutlich, die Prostituierte Frances Cole, die ebenfalls durch scharfe Gewalt getötet und auch dann verstümmelt wurde, also die auch grob in dieses Raster passen würde, allerdings nicht so ausgeweitet wurde wie Mary Kelly, aber eben auch verstümmelt eben. Ne? Also ja, die wird da auch immer so ein bisschen als mögliches letztes Opfer gesehen. Im selben Jahr, 1891, wurde Carrie Brown ermordet, eine Prostituierte, die mit dem Spitznamen Old Shakespeare, weil sie eine relativ gebildete Frau war, die im betrunkenen Zustand Shakespeare rezitierte. Die wurde mit ihrer Kleidung stranguliert und dann nach dem Tod verstümmelt. Es gab auch Schnitte am Hals und ein Eierstock wurde gezielt entfernt. Dieser Mord ist insofern interessant, weil er in Manhattan, New York stattfand, aber eben Ripper-Charakteristika möglicherweise aufwies und aufgrund dieser zeitlichen Nähe 3 Jahre später eben auch von vielen so ein bisschen als Zeichen gesehen wurde, dass der Ripper den Sprung über den großen Teich gemacht hat und jetzt ab sofort in Amerika aktiv war und das eben der Grund dafür ist, warum es in England aufgehört hat. Aber das ist natürlich, das ist vollkommen ungesichert, das ist nur eine Theorie, also ich denke nach wie vor, als gesichert annehmen können wir die kanonischen 5 und als gesichert annehmen, aus meiner Sicht, kann man die davor liegende Martha Tabram, die passt für mich vollkommen ins Bild, aber alles, was davor und danach kam, ist für mich, habe ich jetzt der Vollständigkeit halber erwähnt, aber halte ich für nicht dem Ripper zuordnenbar.
Ja.
Was wissen wir über den Ripper? Das ist eine interessante Frage, bevor wir uns den möglichen Verdächtigen zuwenden. Er wurde immer wieder von den Leuten, die ihn gesehen haben, als etwas größerer Mann, also so um die 1,70, vielleicht schon auch 1,80, also auffallend groß, größer als seine Opfer beschrieben. Schlank, aber jetzt nicht irgendwie, also jetzt kein dürres Hemd, einfach ein schlanker Mann, aber jetzt kein so ausgemergelter, armer Mensch.
Kein kränklich wirkender, armer Mensch, genau, wie du schon sagst. Ne? Ja, genau.
Um die 40 und mit dieser schäbigen Eleganz, die wurde ja immer wieder beschrieben. Die einzige Beschreibung, die vollkommen rausgefallen ist, war ja die eines Freundes von Mary Jane Kelly, der Mary Kelly mit einem Mann gesehen haben will, der sagte, ein dicker Jude, was natürlich insofern auffällig gewesen wäre, weil dicke Menschen im East End, die waren sowieso einfach nicht vorhanden aufgrund der Armut, also ein übergewichtiger Mensch wäre da sowieso schon eine Attraktion gewesen. Aber wir hatten ja auch gesagt, es war mitten in der Nacht, ich glaube 3 Uhr, wie soll der da erkannt haben, dass es ein Jude ist, und der hat den so genau beschrieben, dass seine genaue Beschreibung ihn dann auch noch auf die Verdächtigenliste gebracht hat. Also ich glaube, diese Beschreibung kann man getrost vergessen.
Ja, das denke ich
wohl auch. Ich denke, es ist eher dieser um die 40 schlanke, etwas größere, schäbig elegante Mann. Dafür spricht auch die Beobachtung einer jungen Dame, die in einem Laden arbeitete, die auch Post angenommen haben beispielsweise, und also so ein Krämerladen, wo man auch Post verschicken konnte. Und am Fenster dieses Krämerladens, da hing ein Poster von diesem Vigilance Committee, also von dieser Bürgerwehr, die George Lusk gegründet hat, um den Ripper zu fangen.
Ja.
Und ein Mann betrat diesen Laden und gab sich irgendwie alle Mühe, nicht erkannt zu werden von der jungen Frau an der Tresen. Also hat sie nicht angeguckt, hat so auf den Boden geguckt und wollte wissen, wo man dieses Vigilance Committee postalisch erreichen kann. Und sie wollte ihm die Adresse vorlesen und er bat aber darum, dass er sie ihm aufschreiben möge. Hat dann auch selber mitgeschrieben und ist dann gegangen. Also es scheint, als ob er da irgendwie einen Brief hin hätte schreiben wollen. Und das ist insofern interessant, weil am selben Tag der From Hell Brief verschickt wurde. Und man geht davon aus, dass dieser Mann möglicherweise der war, der den From Hell Brief verschickt hat. Und diese junge Frau da den Ripper gesehen hat in ihrem Laden. Und sie beschreibt ihn ebenfalls als groß, um die 40, katholischer Priester. Denn er hatte wohl so einen weißen Kragen in seiner schwarzen Kleidung.
Ach, okay.
Und mit irischem Akzent sprechend. Gut, das kann auch Show gewesen sein. Ne? Also so ein Akzent kann man sich dann auch vielleicht irgendwie aneignen. Auch dieser Kragen kann natürlich irgendwie Show gewesen sein. Passt aber wieder komplett in diese anderen Bilder.
Das passt auf jeden Fall, das passt in dieses Narrativ. Und wenn er eben auch wollte, dass sie die Adresse aufschreibt, könnte das auch darauf hindeuten, dass er vielleicht wusste, dass er eine, heute würde man sagen, LRS hatte, Leserechtschreibstörung oder sowas. Und deswegen quasi nicht die falsche Adresse sozusagen aufschreiben wollte. Er wollte sicherstellen, möglicherweise, dass der Brief ankommt. Den eigentlichen Brief mit diesen vielen Rechtschreibfehlern hatte er dann vielleicht selbst verfasst.
Den hat er wahrscheinlich selber verfasst. Es gibt noch einen zweiten Brief, der ihm zugeordnet wird. Der sogenannte Dear Boss Brief. Das sind so die beiden bekannten, also From Hell und Dear Boss. Und auch der wird ihm quasi zugeordnet. Es gibt noch andere Briefe, die von denen man mittlerweile davon ausgeht, dass ein Journalist die geschrieben hat, um so ein bisschen die Nachfrage seiner Zeitung zu steigern.
Ja, okay. Sowas kommt natürlich auch hinzu. Eigentlich ganz spannend, ne, dass es sowas damals auch schon gegeben hat.
Ja, definitiv. Ich werde den Dear Boss Brief mal noch vorlesen, weil aus dem können wir vielleicht unser Bild des Rippers noch ein bisschen vervollständigen. Also wir haben jetzt so ein äußeres Bild von ihm. Wir müssen uns aber auch so ein bisschen fragen, was ist das überhaupt für ein Charakter, der sich da so offensichtlich frei bewegen kann im East End, auch als es schon diese Massenhysterie gab, also auch als schon Morde begangen wurden, der offensichtlich niemals Verdacht erweckt hat und der vertrauenserweckend genug war, für diese Frauen mit ihm mitzugehen, also auch wenn manche vielleicht nicht unbedingt die Wahl hatten, aber der trotzdem, ja, irgendwie es trotzdem geschafft hat, die davon zu überzeugen, dass keine Gefahr von ihm ausgeht. Vielleicht kannten die den, vielleicht war der Teil des alltäglichen Bildes in East End. Vielleicht war der jemand, den man kannte, vielleicht wirklich ja auch so jemand wie so ein Priester, in Anführungsstrichen Streetworker, den man so als guten, mildtätigen Menschen kannte. Er war auf jeden Fall jemand, der Bock auf Ruhm hatte und so ein bisschen Bock auf Rampenlicht. Ich glaube, heute hätte er einen ziemlich exzentrischen Insta-Kanal, denn ich lese dir jetzt den Dear Boss-Brief vor.
Okay.
Lieber Boss, 25. September 1888. Mir kommt ständig zu Ohren, die Polizei hätte mich geschnappt, aber sie wird mich jetzt nicht erwischen. Ich habe gelacht. Wenn sie so schlau aussehen und darüber reden, sie wären auf der richtigen Spur. Dieser Witz über Leather Apron hat mich richtig zum Lachen gebracht. Wir erinnern uns, Leather Apron war ein in der Gegend bekannter Mann, der immer eine Lederschürze trug, deswegen Leather Apron, der verhaftet wurde, weil der generell häufig Prostituierte so ein bisschen scheiße behandelt hat und man hat den dann so als möglichen Verdächtigen gesehen. Das war der erste verhaftete Verdächtige.
Ja.
Ich bin hinter Huren her und ich werde nicht aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Der letzte Job war großartige Arbeit. Ich habe der Dame keine Zeit zum Kreischen gelassen. Wie können Sie mich da schnappen? Ich liebe meine Arbeit und will weitermachen. Sie werden bald wieder von mir und meinen komischen Spielchen hören. Ich habe etwas von dem roten Zeug vom letzten Job in einer kleinen Bierflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es wurde dick wie Kleister und ich kann es nicht mehr benutzen. Rote Tinte tut's auch, haha, hoffe ich. Beim nächsten Mal schneide ich die Ohren der Dame ab und schicke sie den Polizisten, nur so zum Spaß. Das würden Sie doch auch tun, oder? Halten Sie diesen Brief zurück, bis ich noch ein bisschen mehr gearbeitet habe, dann geben Sie ihn sofort heraus. Mein Messer ist schön und scharf. Ich möchte gleich wieder an die Arbeit gehen, wenn sich die Gelegenheit für mich bietet. Ihr Ergebener, Jack the Ripper, PS. Es macht Ihnen doch nichts aus, dass ich mir diesen Markennamen gegeben habe. PS. Leider habe ich es nicht geschafft, den Brief zu verschicken, bevor die rote Tinte von meinen Händen tropfte. Verdammt, kein Glück bisher. Nun sagen alle, ich wäre Arzt. Haha. Also, bisschen profilneurotisch ist der gute Mensch ja schon. Also, dem ist schon daran gelegen, klarzustellen, dass er der Geilste ist und auch dieses, es macht ihnen doch nichts aus, dass ich mir selber diesen Markennamen gegeben habe. Also und sich dann auch selber Jack der Aufschlitzer nennen, ist ja auch ein bisschen theatralisch, ne?
Ja, er ist sich da seines Erfolges oder seiner Bekanntheit auf jeden Fall bewusst. Magst du vielleicht den letzten Satz nochmal mit dieser Tinte, die dir von den Händen tropft, vorlesen?
Hab's leider nicht geschafft, den Brief zu verschicken, bevor ich die rote Tinte von meinen Händen hatte. Verdammt, kein Glück bisher. Nun sagen sie, ich wäre ein Arzt. Haha.
Also das, was möchte er denn damit zum Ausdruck bringen?
Ich habe keine Ahnung.
Er hat das, also ich sehe da schon irgendwie, ich vermute da irgendeine Metapher oder irgendeine tiefere Bedeutung, wenn er sagt, dass er es nicht geschafft hat, den Brief zu verschicken. Er redet ja vielleicht von diesem Brief, den er verschickt hat, bevor die Tinte an seinen Händen, also möglicherweise das Blut, das hat er ja vorher auch schon aufgegriffen. Setzt sie ja sozusagen auf eine Waagschale Blut und rote Tinte, ne? Ja. Bevor sie von den Händen getrocknet ist, und jetzt glauben alle, er sei Arzt.
Ich glaube, es ist so gemeint. Also er wollte mit Blut schreiben, das hatte er vom letzten Opfer, das ist aber geronnen, das konnte er nicht benutzen.
Genau.
Deswegen hat er sich für rote Tinte entschieden. Und die war noch an seinen Händen und er musste irgendwie warten, bis das weg war, bis er diesen Brief verschicken konnte. Und während er darauf gewartet hat, den verschicken zu können, weil er noch nicht in der Lage war, kam dieses Gerücht auf, dass er Arzt sein könnte. Und deswegen hat er das so im PS geschrieben, jetzt sagen alle, ich bin Arzt. Weißt du, das hat er, also so ergibt das halbwegs Sinn für mich.
Ja, mag sein, dass das so ist. Das würde, ja doch, das würde schon irgendwie passen.
Also wir haben ja schon jemanden, der so einen gewissen Größenwahn durchaus auch hat.
Ja, 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 komplett sehr narzisstisches Weltbild, würde ich sagen. Ja, und wen spricht er jetzt genau mit dir Boss an? Wer ist der Boss? Dieser Zeitungsredakteur?
Genau, das geht an die Zeitung.
Chefredakteur, ja, oder was?
Genau.
Okay. Mhm. Dir Boss, das heißt, er sieht sich als Angestellten.
Der wurde an die Central News Agency geschickt, also von da aus wurden dann, das war auch so eine Nachrichtenagentur, also es ist jetzt keine Zeitung an sich, aber ja, so eine Nachrichtenagentur, die dann halt eben Informationen weitergegeben hat. Dieser Brief wurde da an den Journalisten Tom Bulling geschickt. Der hat den dann später quasi weitergeschrieben. Und der gilt aber auch als einer der Verdächtigen, später eigene Briefe geschrieben zu haben. Als Jack the Ripper, um das Rad so ein bisschen am Laufen zu halten.
Da hätte ich zwei Fragen. Zum einen, für wie gesichert hältst du es, dass das jetzt hier wirklich vom Jack the Ripper ist, dieser Brief? Denn der wirkt ja schon so ein bisschen aufgesetzt, ehrlich gesagt. Gerade dann, wenn du sagst, dass es ja dieser Tom Bulling jemand ist, der möglicherweise dann die Briefe auch selbst erfunden hat, dann finde ich, könnte man hier schon, gerade im Vergleich zum ersten Brief, eine gewisse geschulte Feder erkennen. Und auf der anderen Seite wäre für mich noch spannend, ob die Zeitung seinem Wunsch nachgekommen ist, diesen Brief erst zu veröffentlichen, wenn er wieder eine Tat begangen hat.
Ja, also ob der Brief vom Ripper geschrieben wurde, konnte weder B noch widerlegt werden bisher. Allerdings geht es da jetzt so ein bisschen um den Zeitpunkt, wann es verschickt wurde. Der Brief wurde vor dem Double-Event verschickt. Das ist relativ sicher. Okay. Und er schreibt ja, dass er beim nächsten Mal einer Frau die Ohren abschneiden wird. Und das hat er getan. Also man kann davon ausgehen, dass das der Ripper ist, der ihn da geschrieben hat, ja.
Ja, okay.
Das ist einer von zwei Briefen, also es gibt eine Reihe von Briefen, es gibt noch den sogenannten Saucy Jack Brief, der ist aber höchstwahrscheinlich ziemlich sicher eine Fälschung. Es gibt, wie gesagt, unglaublich viele Briefe, die geschrieben wurden, aber der From Hell und der Dear Boss Brief werden in der allgemeinen Ripperologie als ziemlich sicher von Jack the Ripper stammend verortet.
Und die Handschriften passen auch zusammen wahrscheinlich.
Das ist ein relativ wildes Gekritzel, das ist jetzt keine Handschrift, die man jetzt irgendwie großartig erkennen kann, aber also der hier ist vernünftig geschrieben, ja, das ist über eine Seite so etwas akkurater geschrieben. Der From Hell Brief ist einfach nur hingekritzelt, da kann man, glaube ich, keine große Handschrift erkennen. Du kannst dir die nachher mal, kannst es nachher mal googeln, da kannst du die Ausschnitte sehen, man kann die Originalbriefe sehen.
Ja, ich habe das gerade offen. Also ich muss zum einen sagen, es ist ja schon, sieht fast wie gedruckt aus. Eine unfassbar akkurate Schrift.
Beim Dear-Boss-Brief.
Dear-Boss, ja. Also ich fand diesen From-Hell-Brief auch sehr verschnörkelt. Also der sah optisch schön aus, ne? Wenn man so ein bisschen, bin ich nicht, aber so Kalligrafie vernarrt ist, dann achtet man vielleicht auf sowas. Aber ansonsten muss ich sagen, würde mich jetzt noch interessieren, ob jetzt bei diesem Dear Boss, ich überfliege den mal ganz schnell, irgendwelche eklatanten Rechtschreibfehler zu erkennen sind, weil das war ja bei dem From Hell Brief so.
Ja, der From Hell Brief war ja quasi ein einziger Rechtschreibfehler. Ne? Aber da hatten wir ja auch schon gesagt, wir sind nicht sicher, ob da einfach nur jemand seinen Bildungsgrad vielleicht so ein bisschen verstecken möchte.
Ja, das stimmt.
Aber das ist auf jeden Fall eine, finde ich, interessante Addition zu unserem Bild vom Ripper. Jemand, der auch über einen gewissen Größenwahn verfügt. Ne? Also ich finde, das Bild schärft sich so ein bisschen. Wir müssen bedenken, jemand, der so um die 40 ist, nicht weiter auffällt von seinem Erscheinungsbild. Schäbige Eleganz, das könnte auch auf einige Leute zugetroffen haben. Medizinische Kenntnisse ziemlich sicher. Bisschen größenwahnsinnig, aber das nicht in der Art und Weise, dass es aufgefallen ist im Alltag. Sonst hätte man ja schnell mit dem Finger auch auf ihn gezeigt, als möglichen Verdächtigen. Jemand, der wahrscheinlich im Alltag, im Stadtbild vom East End verankert war, sodass die Opfer kein Problem hatten, mit dem mitzugehen oder in seiner Nähe zu sein. Und jemand, wo es auch nicht aufgefallen ist, vielleicht, wenn man den nachts hat rumlaufen sehen. Also andere Zeugen werden den ja auch gesehen haben zu den verschiedensten Zeiten. Das macht vielleicht auch irgendwie eine Beziehung oder eine Ehe eher unwahrscheinlich, weil er hätte ja erklären müssen, warum der Nacht für Nacht irgendwo unterwegs ist. Ich weiß auch nicht, ob der in einem geregelten Beruf hätte nachkommen können mit seinem nächtlichen Hobby, aber wahrscheinlich schon. Also die Tatsache, dass die Morde alle nachts begangen worden sind, könnte ja auch dafür sprechen, dass das irgendwie so in seinen freien Stunden passieren musste. Aber natürlich ist im Schutz der Dunkelheit natürlich auch sowieso angenehmer zu morden wahrscheinlich. Und es muss jemand sein, der sich im East End bewegen kann, im Zweifelsfall ja auch mit blutverschmierten Klamotten, ohne dass es auffällt. Ne? Denn das ist eine interessante Liste. Es gibt so ein Täterprofil in Anführungsstrichen von Scotland Yard damals, von Thomas Bond. Das ist der analysierende Chefchirurg. Und das lese ich mal vor. Also Bond sagt, alle 5 Morde wurden ohne Zweifel von derselben Person begangen. In den ersten 4 Fällen schienen die Kehlen von links nach rechts durchschnitten worden zu sein. Im letzten Fall ist es wegen der tiefgreifenden Verstümmelung nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen. Also da kann man das schon gar nicht mehr sagen. Aber wenn die von links nach rechts durchschnitten worden sind, dann kann man ja davon ausgehen, dass er Linkshänder ist.
Ja, genau.
Ist es aufgrund der tiefgreifenden Verstümmelung unmöglich, eine Aussage darüber zu treffen, in welche Richtung der tödliche Schnitt geführt wurde. Aber es wurden an der Wand arterielle Blutspritzer gefunden, die sich in der Nähe der Stelle befanden, an der Kopf der Frau gelegen haben muss. Alle Umstände rund um den Mord haben mich dazu veranlasst, mir die Meinung zu bilden, dass die Frauen unten gelegen haben müssen, als sie ermordet wurden, und dass ihnen auf jeden Fall zuerst die Kehle durchgeschnitten wurde, also dass sie quasi im Liegen durchgeschnitten wurde.
Okay.
Bond geht davon aus, dass der Täter nicht notwendigerweise Kenntnisse in Anatomie und Chirurgie gehabt haben muss, möglicherweise die Kenntnisse eines Schlachters gereicht haben könnten. Also das ist auch das, was wir gesagt haben. Der Täter sei Einzelgänger gewesen, das passt auch so ein bisschen in unser Bild, mit zeitweisen Ausbrüchen von zerstörerischem oder sexuellem Wahn. Ja, möglicherweise. Aufgrund der Verstümmelungen sei von einem abnormen Sexualtrieb auszugehen. Keine Ahnung. Weiter sei laut Bond davon auszugehen, dass sich der zerstörerische Antrieb aus einem rachsüchtigen oder grüblerischen Geisteszustand entwickelt habe. Religiöser Wahn sei als Auslöser ebenfalls denkbar. Also ich weiß nicht, das ist mir jetzt dann wieder zu...
Ich erkenne da jetzt nichts Religiöses, muss ich sagen.
Ich erkenne da auch nichts, bisher, dass ich jetzt denke, das muss ein grüblerischer, introvertierter Mensch gewesen sein oder so. Das ist...
Ja, also abgesehen diese Geschichte, ja gut, dieses grüblerisch introvertiert, das kann natürlich theoretisch sein, wenn das irgendwie so quasi sein Innenleben, sein inneres Ich zum Ausdruck gebracht hat, auf so einer, um es quasi durch die Morde auf eine Bühne zu heben, was so im normalen Alltag nicht stattfinden konnte. Diese Dekoration der Leichen und der Körperteile, da hast du ja schon diesen biblischen Bezug gesehen, das würde da, oder zumindest vorhin mal benannt, das würde dahingehend vielleicht schon passen. Ich muss aber ganz kurz noch was sagen, und zwar seitdem wir kurz vorhin darüber gesprochen haben, über diesen From Hell und den Dear Boss Brief. Ich bin kein Graphologe, hab die jetzt aber einfach mal nebeneinander gelegt und ich sehe da nicht ansatzweise die gleiche Handschrift. Ich frag mich wirklich, ob das nicht ein anderer geschrieben hat.
Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass der dir Bossbrief, es kann auch sein, dass das gar nicht mehr die Originalbriefe sind, die werden immer als Originalbriefe dargestellt, aber es kann ja auch sein, dass das irgendwie Abschriften sind, die, die übrig geblieben sind, ne?
Ja, weil ich mich nämlich damit dann auch frage, ob es nicht sein kann, du hast ja verschiedene Morde jetzt eben auch noch aufgeführt, die danach stattgefunden haben, die irgendwie artverwandt sind mit diesen kanonischen fünf. Mhm. Und dann frage ich mich, ob es nicht einfach mehrere Täter gab, die so auf den Zug draufgesprungen sind und mitgemacht haben. Und dass man gar nicht sagen kann, es gibt so den einen Jack the Ripper.
Darauf deutet im Prinzip nichts hin. Es gibt einen Augenzeugen, der nicht sicher ist, ob noch ein zweiter Mann am Tatort war. Das ist im Double-Event beim ersten Mord, der, wir erinnern uns, der musste abgebrochen werden, weil ein Kutscher vorbeikam. Israel Schwarz hieß der gute Mann.
Und der Kutscher.
Der Kutscher. Und der sah einen, der sah diesen Frauenkörper und der sah jemanden über die Frau gebeugt und hat, dieser Mensch hat dann die Flucht ergriffen, als Schwarz gekommen ist. Und Schwarz ist sich sicher, dass da noch im Schatten noch jemand stand und dass der über die Frau gebeugte Mann das Wort Lipski gesagt haben soll. Und Schwarz war sich sicher, dass das Lipski klang und jetzt gibt es halt die Vermutung, hat der Ripper wirklich vielleicht den im Schatten wartenden Mann angesprochen? Lipski, war das vielleicht sein Begleiter? Sind die dann abgehauen? Gab es überhaupt jemanden, der im Schatten gestanden hat? War das vielleicht auch nur ein Zeuge, der dann abgehauen ist, weil der Schiss hatte aufgrund der Situation? Bedeutet Lipski was ganz anderes? Hat er das überhaupt gesagt? Also das ist halt auch wieder, aber das ist der einzige Hinweis, die einzige Sichtung, das einzig protokollierte Wissen, was darauf hindeutet, dass möglicherweise zwei Leute aktiv sein könnten.
Ja, okay.
Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht so ist, ne? Also es würde ja tatsächlich auch Sinn ergeben, wir haben davon gesprochen, wie risikoreich diese Morde teilweise auch waren, ne? Also dass das in eng besiedelten Orten passiert ist, in Hinterhöfen von irgendwelchen Häusern, wo Menschen gelebt haben. Es würde ja natürlich schon Sinn ergeben, wenn irgendwo jemand Schmiere steht und aufpasst, so.
Ja, das auf alle Fälle. Das denke ich wohl auch. Und nochmal, es war kein Kleinidyll, das war halt einfach so eine ganz, ja, eine Unterwelt im Prinzip voller Gewalt und schlimmer Dinge. Und daher finde ich, ist es durchaus auch möglich, dass da weitere Beteiligte gab.
Ja, absolut.
Oder Nachahmer.
Absolut. Abzuschließen noch zu sagen, es konnte nie bewiesen werden, aber auch nicht das Gegenteil. Also man weiß nicht, ob er sexuellen Kontakt zu den Opfern hatte. Es gibt Psychologen, die irgendwie davon ausgehen, dass dieser Akt des Verstümmelns ihm sexuelle Lust bereitet, aber das sind alles natürlich nicht gesicherte Sachen. Das sind jetzt einfach nur Sachen, die in dieses Profil reinpassen, aber die man nicht als gesichert oder ungesichert annehmen kann. Ich denke, wir können relativ sicher sagen, dass der da gelebt hat, weil wir wissen von anderen Serientätern, dass Serientäter eigentlich immer da morden, wo sie sich auskennen, wo sie sich wohlfühlen. Hm. Gerade auch so die ersten Morde. Also irgendwann erweitern die vielleicht ihre Kreise, aber so die ersten Morde finden eigentlich immer da statt, wo man weiß, wohin man sich zu bewegen hat und wo wo man sich sicher fühlt, wo man irgendeine gewisse, eine gewisse Heimat am Start hat, ne? Ja. Also ich denke mal, das kann man auf jeden Fall auch als gesichert annehmen, dass er da aus dieser Ecke kommt. Damals natürlich war das mit dem Profiling und so noch eine ganz andere Sache. Die Polizei speziell und auch die Öffentlichkeit haben das als absolut unmöglich angesehen, dass ein Engländer solche Taten begangen haben könnte.
Ja.
Weil englische Menschen sowas nicht machen und auch da ist dann, die waren richtig empört teilweise, als dann die Theorie aufkam, es könnte ein Arzt gewesen sein, ein gebildeter Engländer würde sowas niemals tun. Mhm. Vielleicht Russen oder Juden oder Polen oder polnische Juden sowieso oder irgendwelche, weiß ich nicht, indigenen Leute, die eingewandert sind mit irgendwelchen Zirkussen oder irgendwelche Leute von irgendwelchen Freakshows, aber auf gar keinen Fall ein Engländer, weißt du, so wurde damals argumentiert.
Ja, ist klar.
Ja, also ja. Das hat halt auch noch eine Rolle gespielt, auch in den Ermittlungsarbeiten und im öffentlichen Bild, ne, dass man das so der eigenen Nationalität nicht zugetraut hat und versucht hat dann irgendwelche vermeintlich primitiveren Herkünfte, die könnten das gewesen sein, aber um Gottes Willen kein gebildeter Engländer, ne?
Mhm. Ja, der Fingerzeig, ne? Der berühmte Fingerzeig, das sind immer die anderen.
Ja.
Das ist ja eigentlich so ein ganz menschliches Phänomen, das man auch bis heute beobachten kann.
Ja, also ich glaube, dass diese Trennung zwischen die und wir das hatte irgendwann wahrscheinlich mal evolutionstechnisch auch seinen Sinn, ne? Dass man dem Fremden, dass man Fremdem gegenüber irgendwie so ein bisschen misstrauisch war. Das hat das Überleben des eigenen Stammes gesichert, ne?
Ja, und mit dem Rücken zur Wand ist es immer leichter, auf andere zu zeigen, ne?
Genau.
Das ist ja irgendwie auch klar.
Und es hat dann irgendwann einfach so eine Eigendynamik entwickelt. Ja, aber das mit den Juden, darauf gab es ja noch diesen Hinweis dann auch, dass es dieses Graffito gab, wo stand, die Juden sind die Menschen, die nicht zu Unrecht beschuldigt werden.
Ja.
Was die Polizei damals sofort hat entfernen lassen, einfach um, ja, man weiß es nicht genau, man unterstellt dem Superintendent so ein bisschen, dass er vielleicht auch da Beweismittel vernichten wollte, aber ich glaube, der wollte einfach nur, das war auch seine Aussage, dass er einfach da irgendwelchen Übergriffen vorbeugen wollte, weil die Stimmung eh schon so aufgeladen war und weil es eh auch schon so in Richtung Judenverfolgung ging. Viele Juden waren, wie gesagt, kurz vorher nach England gekommen, auf der Flucht vor sich zuspitzenden Problemen in den europäischen Festlandsländern und sind dann da auch nicht mit offenen Armen empfangen worden. Und viele Leute haben eben auch in diesen Morden, in dieser Art und Weise der Morde dann vermutlich dann unterstellt, das sind jüdische Rituale, die da durchgeführt werden. Ich meine, das ist ja auch so totaler Humbug, ne? Also so.
Ja, komplett, ja. Das ist schon krass, ne, was denen da irgendwie an Schuld einfach mal so zugesprochen wurde. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Wenn dem so ist, dass dieser Chef-Ermittler das deswegen gemacht hat, damit eben nicht diese unfaire Behandlung der Juden stattfindet, dann muss man wirklich sagen, hat er einen super Job gemacht.
Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er es deswegen gemacht hat. Ein Verdächtiger, der immer wieder genannt wird, auch damals immer wieder genannt wurde, ist der sogenannte Elefantenmensch Joseph Merrick. Das ist jemand, der traurige Berühmtheit dadurch erlangt hat, dass er schon in frühester Kindheit diverse Auswüchse und Geschwüre dann auch schon über den ganzen Körper hatte, die auch sein Gesicht stark verunstaltet haben, der als der sogenannte Elefantenmensch traurige Berühmtheit erlangte in diesen Freakshows. Das waren quasi dann die Vorläufer von heutigen Zirkusshows, wo eben Menschen mit entstelltem Äußeren, Menschen mit irgendwelchen Auffälligkeiten einfach der Öffentlichkeit
ausgestellt wurden, ne? So richtig Zoo-mäßig. Ja,
Zoo-mäßig,
genau. Also, ja, da habe ich heute noch irgendwelche Bilder von gesehen. Gab es nicht auch einen Film namens The Elephant Man?
Es gibt einen Film über ihn, ja. Es gibt einen Film über ihn.
Ja.
Er taucht auch ganz, ganz kurz am Rande auf in From Hell, da wird er kurz erwähnt. Und
tragische Gestalt.
Ja, eine ganz, 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 ganz tragische Gestalt. Aber ja, ich glaube nicht, dass dieser Verdacht irgendwelche Substanz hat. Also der taucht da immer wieder in der Liste auf. Der wurde damals immer wieder als Verdächtiger genannt. Hätte die Ortskenntnis gehabt, hat irgendwie im East End gelebt in den letzten Jahren seines Lebens aufgrund seiner Armut und aufgrund seiner Entstellungen hätten die Leute vielleicht auch gedacht, dass keine Gefahr von ihm ausgeht, weil man eher so ein bisschen Mitleid gehabt hätte, weiß ich nicht. Aber hätte der sich wirklich unerkannt bewegen können? Ich denke nicht. Also der wäre, wenn der in der Nähe der Tatorte gesehen worden wäre, sofort aufgefallen und das hätte man auf jeden Fall rausgefunden.
Ja, auch das ist für mich eigentlich so ein Schrei oder so ein Wunsch oder eine Verortung des Bösen bei irgendwelchen Gestalten, weil das so vermeintlich naheliegend für die Menschen ist. Der ist so gebrandmarkt, so gezeichnet, so hat so ein hartes Schicksal erlitten, so auszusehen und dann muss er ja auch eine gewisse böse Energie mit sich bringen, genau. Und dementsprechend morden. So, das ist ja eigentlich auch totaler Irrsinn.
Ja, absolutes Klischee. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach nur davon aus, ich versuche jetzt so ein bisschen so die prominentesten Verdächtigen so der Reihe nach durchzuarbeiten.
Ich wusste aber zum Beispiel gar nicht, dass der zu dieser Zeit auch gelebt hat. Das ist jetzt auf jeden Fall auch sehr interessant, ja.
Ich schließe den jedenfalls aus. Also es wird berichtet, dass auch er kaum in der Lage war, seine Arme zu benutzen und sowieso auch schlecht gehen, nicht rennen konnte. Und wie soll jemand mit einer eingeschränkten Körpermotorik auch in der Lage gewesen sein, diese Morde zu begehen? Das ist, denke ich,
ja, können wir. Genau. Und was natürlich auch, genau, das ist auch so, was noch hinzukommt, das wollte ich jetzt gerade noch ergänzen, dass man natürlich auch versucht, dem Mörder noch irgendwie so eine zusätzliche Hässlichkeit zu geben.
Ja.
Um es mal so zum Ausdruck zu bringen, ne? Das ist natürlich sehr hart gesprochen, aber unterm Strich ist es halt einfach auch ein erschreckender Anblick. Und ich glaube, dass das halt auch der Wunsch dahinter war.
Ja, wahrscheinlich. Ein Verdächtiger, der sehr, sehr häufig genannt wird, ist ein Kanadier namens Francis Tambletti. Eine etwas extravagante Figur, jemand, der auch gerne in so kaiserlichen Armeeuniformen rumgelaufen ist, ohne jetzt irgendwie der Armee angehört zu haben. man würde ihn ja eine schillernde Persönlichkeit wahrscheinlich nennen, einen extravaganten Menschen, der ja so der typische Taugenichts war, also quasi nichts gelernt, niemals einen vernünftigen Job ergriffen, eher jemand, der als ignorant, flegelhaft und frei von jeder Erziehung und jeder Bildung beschrieben wurde, aber der so eine so ein Verkäufertyp war, also der Leute gut überzeugen konnte und der dann halt irgendwie so Heilmittelchen verkauft hat, die halt nicht funktioniert haben. Im Western hat man immer gesagt, so die Snakes Oil Salesmen, also die dann irgendwie was verkauft haben, ohne dass es irgendwie was gebracht hat, und der dann nach seinem Umzug nach England mit Pornos gehandelt hat. Also das hat damals so ein bisschen angefangen, so Fahrt aufzunehmen, so erste Aktfotografien, da hat er so sein Ding gesehen. Mhm. Ja, und dem hat immer so ein bisschen so ein unseriöser Ruf angehaftet, aber der hat damit auch kokettiert, ne? Also der hat auf der einen Seite sehr damit kokettiert, dass er irgendwie sich auskannte mit irgendwelchen medizinischen Verfahren, mit Heilkräutern und so, und dass der großes medizinisches Interesse hatte. Und hat immer so durchblicken lassen, dass er aus Amerika raus musste, weil er in das Attentat an Abraham Lincoln verwickelt war.
Ah, okay. Also so ein bisschen so ein Größenwahnsinniger. Ja, Man würde bei uns in der Heimatstadt sagen, ein Lelles.
Ja, genau, ja. Also jemand, der so, ja, einfach damit kokettiert hat, dass er irgendwie ein ganz besonders, keine Ahnung, interessanter Typ ist und irgendwie viel gemacht hat und so, ne?
Ja, ja, also du sagst ja auch gerade so Verkäufertyp, ne, das passt, glaube ich, auch ganz gut. Finde ich auch interessant, dass solche Stereotypen sich weiterentwickelt oder fortgeführt haben. Man hat direkt, finde ich, solche Typen im Kopf, so aus dem heutigen Leben, und die gibt es halt nach wie vor. Das hat sich einfach nicht geändert.
Ich habe auch so zwei, drei Leute im Kopf, die genau da reinpassen in dieses Schema. Ja. Ihm wird nachgesagt, dass er ein besonders großes Interesse an Gebärmüttern hatte. Das ist natürlich schon auch interessant im Ripper-Zusammenhang. Und es gibt auch zeitgenössische Quellen, die davon sprechen, dass er in Alkohol eingelegte Gebärmütter besessen hat. Aber ob das jetzt gesichert ist, weiß man nicht. Aber das würde ihn natürlich sehr in die Richtung der Verdächtigen bringen.
Ja, definitiv.
Noch dazu ist absolut erwiesen und verbrieft, dass er einen allgemein sehr ausgeprägten Frauenhass gehegt hat. Gegen Frauen allgemein, aber insbesondere gegen Prostituierte. Das rührte daher, dass wohl seine Ex-Frau, als er noch auf dem amerikanischen Kontinent lebte, auch so der Gelegenheitsprostitution nachgehen musste, weil seine Geschäfte eben nicht reichten, um ein stetiges Einkommen zu bieten. Und das hat er dann für das Scheitern der Ehe quasi verantwortlich gemacht, diese Prostitution der Frau. Und deswegen hasst er Prostituierte insbesondere.
Na gut, also ich finde, das würde jetzt, also beides, sowohl diese Gebärmutterliebe, die auf jeden Fall extrem strange ist, als auch dieser Hass gegenüber Prostituierten, jetzt relativ gut in so ein Täterprofil passen.
Ja, wie gesagt, es gibt noch mehr Sachen, die passen. Die Mordserie beginnt ziemlich genau mit dem Zeitpunkt seines Eintreffens in London und endet ziemlich genau mit seiner Abreise. Also das passt auf jeden Fall auch. Das würde wieder erklären, warum eventuell das nur so ein kurzer Zeitraum war. Wie gesagt, diese Sammlung weiblicher Fortpflanzungsorgane, die er angeblich besessen hat, das ist ja schon seltsam genug. Er wurde auch von der Polizei verhaftet als Tatverdächtiger in den Whitechapel-Morden. Und er besaß aufgrund seiner generellen medizinischen Kenntnisse höchstwahrscheinlich auch anatomische Kenntnisse. Also das kann man durchaus voraussetzen.
Das heißt, man kann aber auch sagen, dass er nicht nur ein Dummschwätzer war oder ein Verkäufer, sondern dass er wirklich auch gewisse Fähigkeiten hatte.
Ja, schon.
Es war nicht nur alles heiße Luft, ja? Er war kein Schaumschläger.
Also schon ein Großteil heiße Luft, aber nicht komplett.
Ah ja, okay. Muss ja dann doch mehr hinterstecken, ne? Also wenn man das jetzt mal weiter fortführt und sagt, okay, er hat möglicherweise so eine Täterevolution durchlebt und hat es möglicherweise geschafft, dann innerhalb kürzester Zeit dann irgendwie eben relativ leise diese Verstümmelung durchzuführen, dann kann man ja schon sagen, dass er weitaus mehr drauf hatte, in Anführungsstrichen, als das, was man jetzt vielleicht gemeinhin über so seinen Typ Mensch vermutet hätte.
Ja. Aber ihn kann man wahrscheinlich ausnehmen, denn er hat sich höchstwahrscheinlich, das ist so ein bisschen fragwürdig, weil so teilweise Polizeiakten nicht so hundertprozentig gewissenhaft gepflegt wurden. Manches ist halt auch verloren gegangen dann bei der Bombardierung Englands im Krieg. Mhm. Aber er hat sich höchstwahrscheinlich zum Zeitpunkt des Mordes an Mary Jane Kelly in Haft befunden wegen irgendwelcher Unruhestiftungen.
Ah ja, okay.
Also auch wenn jetzt diese Morde insgesamt mit seiner Anwesenheit im East End irgendwie übereinstimmen und vieles passen würde, er war eben beim letzten Mord ja inhaftiert und dementsprechend indisponiert, sage ich mal.
Gut. Das würde zumindest bedeuten, dass er nicht der Jack the Ripper war. Vielleicht war er aber einer der Jack the Ripper.
Ja, sollte es mehrere geben, dann könnte das sein, ja.
Tja, also als Ripperologe und Experte für dieses wissenschaftliche Thema würde ich sagen, wir sollten das auf jeden Fall als Theorie ins Auge fassen.
Fassen wir es ins Auge. Eine Theorie, die ich total spannend finde, ist Mary Piercy. Dann hätten wir quasi Jack the Ripper als Frau.
Ah, okay.
Und das wäre bahnbrechend, denn das hat, glaube ich, noch niemand ins Auge gefasst. Mary Piercy ist eine Dame, die wegen zweifachen Mordes verurteilt wurde, die auch im East End gelebt hat. Die hätte sich auch aufgrund ihrer, ja, also die hätte sich im East End bewegen können. Das war auch eine Frau, die aus harten Umständen gekommen ist, also die, glaube ich, im East End auch hätte auf sich selbst aufpassen können und die zwar relativ attraktiv gewesen sein soll, laut Sir Melville McNaughton, das ist so ein Polizeireporter, aber der auch damals, als es dann darum ging, dass sie wegen ihren Morden verurteilt wurde, auch gesagt habe, ich habe niemals eine Frau von stärkerer Körperkraft gesehen, ihre Nerven waren stählern wie ihr Körper, also das war durchaus eine Person, die wahrscheinlich hätte auf sich aufpassen können.
Ja.
Die hat die Geliebte ihres Mannes und deren Tochter quasi umgebracht. Also sie hat rausgefunden, dass ihr Mann eine außereheliche Beziehung pflegt, hat dann diese Nebenbuhlerin und deren Tochter zu einem gemeinsamen Tee eingeladen und beiden die Kehlen durchgeschnitten und,
wow,
und die Leichen eben auch verstümmelt. Also das Vorgehen wäre jetzt nicht so hundertprozentig abwegig gewesen.
Sie hätte auch den großen Vorteil, dass sie sich hätte vertrauensvoll bewegen können. Ne, also sie hätte sich wirklich quasi durch die East End Gassen ja bewegen können, ohne dass man Verdacht geschöpft hätte.
Genau. Aber es ist halt auch nur so eine Theorie, die ich persönlich halt spannend finde, weil ich mal über sie gestolpert bin, weil ihre Morde auch in diesen zeitlichen Kontext fallen und weil ich mir gedacht habe, ey, warum soll Jack the Ripper eigentlich automatisch ein Mann gewesen sein, ne?
Ja, voll, auf jeden Fall.
Es spricht halt nicht viel dafür. Es spricht halt im Endeffekt dafür, dass sie die, ja, auf jeden Fall, dass sie ja durchaus das gewalttätige Potenzial hat, Morde zu begehen. Das hat sie gezeigt, ne? Dass sie die physische Konstitution hatte, dann auch so eine Frau zu überwältigen, dass sie als Frau sich auch hätte da bewegen können, ohne Verdacht zu erwecken und vielleicht auch von den späteren Opfern irgendwie als ja keine große Gefahr wahrgenommen worden wäre. Gerade als ja, dann auch schon die ersten Morde begangen worden sind und man vielleicht so ein bisschen fremden Männern gegenüber skeptisch war. Einer Frau gegenüber hat man wahrscheinlich keine Skepsis entgegengebracht und vielleicht eher noch gedacht, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann kann uns nichts passieren, weißt du? So, das hätte man wahrscheinlich eher noch als Verbündete, genau, erlebt, so, keine Ahnung.
Ja.
Aberline, also Frederick Aberline, der ermittelnde Superintendent damals, hat auch mal inoffiziell die Überlegung angestellt, dass es eine Frau gewesen sein könnte. Also er hat durchaus für sich auch überlegt, es muss nicht zwingend ein Mann sein. Wie gesagt, ihre Morde passen in diesen zeitlichen Kontext, aber es gibt halt keinen Hinweis darauf, dass es eine Frau sein könnte. Die Zeugenaussagen sprechen eigentlich immer von einem Mann. Und in einem Fall können wir ja davon ausgehen, das war Annie Chapman, wenn ich das richtig auf der Kette habe, die ja gesehen wurde von einer anderen Frau und eine halbe Stunde später wurde ihre Leiche gefunden. Also man kann davon ausgehen, dass der Mann, mit dem sie gesehen wurde, auch ihr Mörder gewesen sein muss. Sonst wäre das ja schon zeitlich sehr, sehr eng gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten muss man sagen, ich habe jetzt hier gerade auch mal so ein bisschen ihre Vita offen von Mary Piercy. Sie war zum Tatzeitpunkt, also der Ripper-Morde, 22 Jahre alt, also recht jung, ne? Das Ganze geschah, also das mit ihrem Ehemann oder was es war, Liebhaber, 1890 und dann wurde sie zum Tode verurteilt und dann auch gehängt. Also insofern würde das zumindest erklären, warum sie aufgehört hat. Ne? Also das würde da eigentlich ganz gut in dieses zeitliche Korsett reinpassen.
Ich habe mal irgendwann eine Wachsfigur von Mary Pierce gesehen. Die soll auch so halbwegs nach ihrem Vorbild angefertigt worden sein.
Ja.
Und ich könnte mir sogar vorstellen, ich habe jetzt leider keine Hinweise darauf, wie groß oder klein sie war, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sie vielleicht auch
für einen Typen hier
in frühen Morgenstunden für einen Mann gehalten haben könnte, ne?
Genau, das dachte ich mir nämlich jetzt auch, wenn sie anders angezogen war oder so, ne? Je nachdem, wenn sie so eine, also also man sieht jetzt hier immer nur dieses Porträtbild, aber je nachdem, welche Statur sie mit sich brachte, kann das schon sein, ne? Dass sie dann in richtiger Kleidung im Dunkeln vielleicht aussah wie ein Mann, also oder zumindest so wirken konnte als Silhouette oder sowas, weißt du? Ganz absurd finde ich den Gedanken nicht.
Ja, behalten wir das mal im Hinterkopf. Also ich finde die Idee tatsächlich auch total spannend, dass es eben vielleicht kein Mann war und dass so die ganze Ripper-Geschichtsschreibung komplett auf den Kopf gestellt werden würde.
Ja.
Jemand, der immer wieder als einer der Hauptverdächtigen genannt wird und auch von der Polizei damals genannt wurde, ist Montague John Druitt. Das ist ein Jurist gewesen, der dann als Lehrer gearbeitet hat und der 1888 in so einer Zeit des Umbruchs auch war. Der hat seine Position als Lehrer verloren. Warum, weiß man nicht, aber man vermutet, dass es aufgrund seiner homosexuellen Neigungen geschehen ist und das natürlich damals einfach nicht klar ging.
Ja.
Der ist eigentlich nur aufgrund von zwei Sachen in den Fokus der allgemeinen Ripperologie gerückt worden. Und zwar zum einen, weil der aus einer Familie kommt, wo bestimmte Geisteskrankheiten einfach nachgewiesen sind, also die quasi psychische Erkrankungen sich durch die Familie ziehen und man halt gesagt hat, damals auch der Ripper muss ja psychisch krank sein, das kann ja kein normaler Mensch gemacht haben im Endeffekt.
Ja.
Und dann kam dazu, dass ein Angestellter von Scotland Yard, jemand in höherer Position, behauptet hat, er hätte Briefe von Druitt, wo dieser sich als Jack the Ripper outet. Dieser Scotland Yard-Beamte will die Briefe aber verbrannt haben, sodass man jetzt nicht darauf zugreifen kann. Also er sagt quasi, ey, Druitt war es, der hat geschrieben, dass er es war. Wir müssen mir das aber glauben, ich habe die Briefe verbrannt. Und Druitt selber hat Selbstmord begangen durch Ertrinken in der Themse. Das heißt, den kann man auch nicht mehr befragen. Und das wäre, weil es im Dezember 88 war, dann auch wieder erklärbar, warum dann die Morde geendet haben. Ne? Aber
ja, das würde auch wirklich sehr gut reinpassen. Ne? Das ist ja genau unser Jahr.
Ja, aber das ist auch da müssen wir uns wieder so die Sachen angucken, die dafür und dagegen sprechen. Ne? Also wie gesagt, in seiner Familie waren bestimmte psychische Krankheiten einfach verbreitet, auch bei ihm offensichtlich. Was jetzt genau, das kann man jetzt im Nachhinein nicht sagen, weil das damals natürlich nicht entsprechend heutigen Standards erforscht wurde. Ne?
Mhm.
Dem Aktenbild folgend wahrscheinlich sowas wie Depressionen und Verfolgungswahn. Der hat sich wahrscheinlich auch mit Drogen, mit Opiaten und so selber behandelt so ein bisschen.
Mhm.
Also es war auf jeden Fall ein gebildeter Mensch, da würde vielleicht diese schäbige Eleganz passen, der von inneren Dämonen gepeinigt wurde, auf jeden Fall. Sein Alter und sein Auftreten passen in etwa, also so sein Äußeres, so wie er beschrieben wurde, passt zu den Augenzeugenberichten.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Es wurde immer wieder auch davon gesprochen, dass der Ripper einen Bart hatte, Druitt hatte einen Bart, okay, damals werden viele Männer einen Bart gehabt haben.
Ja.
Er wurde auch von Bekannten und auch von seinen Arbeitgebern als jemand beschrieben, der Wert auf sein Äußeres gelegt hat. Da hätten wir dann wieder die schäbige Eleganz.
Hm.
Und eben
total.
Und eben großer Punkt, die Morde stoppten quasi mit seinem Selbstmord. Ne?
Ja, ich finde auch hier, das passt wirklich sehr, sehr gut zusammen. Ne?
Ja.
Das stimmt.
Dagegen spricht aber, dass Druitt irgendwie als klein und gebrechlich quasi beschrieben wurde, so im zeitlichen Kontext. Das passt dann wieder nicht so zu den Zeugenaussagen, dass der eher größer war als die Frauen und jetzt auch nicht ganz, ganz, also schlank, aber kräftig gebaut. Druitt hat nicht im East End gelebt, sondern also so in einem Nachbarbezirk. Der hat nicht weit weg gewohnt, aber nicht im East End. Und inwieweit der jetzt Kenntnis des East Ends gehabt hat, ja, ist fraglich.
Ist dann die nächste Frage, ne?
Ob der sich da so unerkannt hätte bewegen können, ist halt dann dementsprechend auch fraglich, ne?
Wie groß, vielleicht weißt du das oder auch nicht, wie groß ist denn dieses East End? Wie viele Straßen sind denn so in diesem Rotlichtmilieu gewesen? Also kann man sich das vorstellen wie so ein kleines Stadtviertel oder ist das wirklich ein Stadtteil?
Eine genaue Größe habe ich nicht, aber es ist schon ein Stadtteil.
Also schon so ein bisschen größer, ja?
Ja, ja.
Also es ist mehr als zwei Straßenkreuzungen.
Ja, ja, um Gottes Willen, das ist schon ein Stadtteil. Ja.
Ja, ja, okay. Weil das ist nämlich der wichtige Punkt, finde ich, dann zu sagen, dann ist es ja doch da gibt es zumindest die Möglichkeit, auch dort anonym unterwegs gewesen zu sein. Also es ist schon, weißt du, das ist jetzt nicht nur so, keine Ahnung, wo jeden Abend die gleichen 100 Leute unterwegs sind, so auf sehr begrenzten Raum, sondern wirklich auch, es verteilt sich dann doch und die Möglichkeit besteht zumindest auch, dass dort Leute auch unterwegs waren, die vielleicht ein bisschen unauffällig geblieben sind.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, als jemand, der nicht aus dem Viertel kam, wäre er wahrscheinlich aufgefallen. Und es gibt irgendwie Zeugenaussagen nach einem Mord, ich bin nicht mehr ganz sicher nach welchem, da hat er am nächsten Tag in einem Club irgendwie ein Cricket-Spiel gehabt und man hat irgendwie, oder es gibt Ripperologen, die dann wirklich ausgerechnet haben, okay, Druid hat da und da gewohnt, da und da sind die Morde begangen worden, diese Züge sind 1888 gefahren, der hätte nicht um die und die Zeit bei diesem Cricket-Spiel sein können. So.
Ah ja, okay, also
gibt da wirklich so Leute, die das wirklich anhand von historischen Daten errechnet haben.
Aber was war jetzt nochmal der genaue Grund, warum er jetzt irgendwie überhaupt verdächtig wurde? Abgesehen vom Zeitfenster?
Diese Aussage, dass er seine Täterschaft in einem Brief eingestanden hat und seine Historie von psychischen Erkrankungen und eben, dass mit seinem Selbstmord die Taten geendet haben. Aber wie gesagt, Selbstmord hat er wahrscheinlich begangen, weil er ja homosexuell war und das in damaligen Zeiten einfach nicht geduldet wurde, er das nicht so ausleben konnte, wie er wollte, er aufgrund dessen vermutlich auch seinen Job verloren hat und einfach dieses Leben nicht mehr führen konnte, ne? Dieses Versteckspiel nicht mehr führen konnte.
Ja, also wenn man sich die Bilder von ihm ansieht, dann sieht man auf jeden Fall einen, wie ich finde, so sehr adretten jungen Mann, ne? Also es ist schon natürlich eine krasse Zeitreise, die man hier durchlebt, um irgendwie mit dem Kleidungsstil und der Frisur und sowas klarzukommen, aber ansonsten hat er einen wirklich sehr gepflegten äußeren Eindruck.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen russischstämmigen Einwanderer im East End, Severin Glosowski, der wird auch als Verdächtiger genannt, weil der später Frauen als Giftmörder um die Ecke gebracht hat, aber da ist dann auch eher die Frage, hätte jemand in den 80ern diese Verstümmelungsmorde gestartet und dann 10 Jahre später auf einmal nach einer 10-jährigen Pause als Giftmörder nochmal die Bühne betreten. Mhm. So ein starker Wechsel des Modus operandi, das ist dann eher unwahrscheinlich, deswegen glaube ich nicht, dass der da in Frage kommt. Mhm. Der bekannte englische Maler Walter Sickert wird von einigen Leuten als möglicher Verdächtiger geführt, weil der auch so ein bisschen ein Leben geführt hat, das immer wieder mit diesem Rotlichtmilieu so ein bisschen kokettiert hat. Der kam aus guten Verhältnissen, aber war irgendwie angezogen von dieser rohen Energie des Rotlichtmilieus und von diesen kriminellen Sachen. Es gibt eigentlich nur eine Autorin, die sich krass darauf stürzt, dass er Jack the Ripper gewesen sein muss, weil er wohl aufgrund von einer OP nicht mehr in der Lage war, Geschlechtsverkehr zu haben, also war danach impotent und dann gibt es eine Autorin, die sich dann darauf versteift, okay, das ist ein Mann, der davon angezogen war, vom Rotlicht, der dann impotent war, der muss ja quasi dann Mörder sein. Das ist so. Hm. Aber das glaube ich nicht. Also es gibt da auch irgendwie so Bilder, die er gemalt hat, die sich auch mit dem Thema Jack the Ripper beschäftigen. Das wird auch von vielen Leuten dann so ein bisschen, ja, so als Eingeständnis gesehen, dass er eben diese Thematik sehr in seiner Kunst verarbeitet und manche denken halt, das ist so ein bisschen Verarbeitung der eigenen
Verdächtig.
Ne? Ja.
Ja, kann ich verstehen, aber ich finde es auch gleichermaßen total normal, dass Künstler sich mit dem beschäftigen, was sie halt in ihrem Umfeld erleben. Ne? Und also wenn du Künstler bist, du lebst in London dieser Zeit, dann ist es ja irgendwie total logisch, dass du dann halt auch das irgendwie in irgendeiner Form verarbeitest.
Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es irgendwie einen Brief, den er geschrieben haben soll, den diese Patricia Cornwell, diese Schriftstellerin, gefunden hat, der dann irgendwie graphologisch aussieht, als ob der diese Ripper-Briefe geschrieben hat und auf dem man dann auch noch irgendwie genetische Spuren von Sickert angeblich hat nachweisen können, um dann sagen zu können, dass das Jack the Ripper gewesen sein könnte, aber das ist alles nicht, alles eigentlich eher Hokuspokus, ne? Also,
ja. Ja. Also das Ding ist halt, wenn man auch hier parallel sich so die Bilder der Leute anguckt, ich mache das hier die ganze Zeit und dann finde ich, wie sie da so stehen mit ihren Zylindern, Gehstöcken und Trenchcoats, kann man sich die sie alle eigentlich vorstellen als Jack the Rippers, so, ne, die da irgendwie nachts ihr Unwesen treiben, so rein visuell gesehen, ne, weil das halt alles einfach auch so ein düsteres, eine düstere Zeit ist. Also ich finde halt, weißt du, Ja, ich weiß nicht. Also, wir haben ja häufig die Situation, dass wir Bilder sehen und denken so, okay, man interpretiert viel da rein, aber irgendwie bei fast jedem der Besagten jetzt gerade, die wir durchgegangen sind, hatte ich schon das Gefühl, dass es in irgendeiner Form passen könnte.
Ja, natürlich kann es in irgendeiner Form passen, deswegen sind sie auch auf dieser Liste gelandet. Ne?
Hm.
Ich meine, bei Sickert passen auch einige Dinge. Ne? Sein Alter korrespondiert ungefähr mit dem, das immer wieder in den Raum geworfen wurde. Sein Kleidungsstil könnte in diese Ecke zeigen.
Hm.
Man weiß, dass er oft die armen Viertel aufgesucht hat, speziell auch das East End, Whitechapel, Spitalfields und so, um da Inspiration für seine Werke zu finden. Der hat halt eben auch sehr morbide Kunst geschaffen.
Das passt dann wirklich auch sehr gut zusammen. Ne?
Genau, dann eben auch die Tatsache, dass einige seiner Werke tatsächlich auch explizite Darstellungen von Taten Jack the Rippers irgendwie transportieren und dass man dann eben schon sagen könnte, der durchlebt da seine Taten vielleicht durch seine Kunst nochmal. Ne?
Ja.
Dass diese Bekennerschreiben seinem Schreibstil ähneln. Also er hat auch Gedichte geschrieben und,
ah, ja,
und es ist irgendwie ähnlich. Ne?
Hm.
Auf der anderen Seite ist eben dieser von dieser Patricia Cornwall entworfene dieses Szenario, was ihn dann dahin getrieben haben soll, seine Motivlage, dass er da irgendwie eine traumatische OP in der Penisregion hatte, daraufhin dann impotent wurde und dann einfach der logische Schritt war, Frauen auszuweiden. Das ist mir einfach zu... Das ist mir nicht schlüssig, ne? Das ist keine Kausalkette, der ich folgen kann.
Nee, ich auch nicht.
Zumal das auch jetzt nicht unbedingt gesichertes Wissen ist, dass er danach impotent geworden ist. Also da bezieht sie sich auch auf sehr, sehr windige Quellen. Dann gibt es Hinweise darauf, dass er Teile des Jahres 1888, also speziell August und September, wo eben Teile der Morde geschehen sind, bei einem französischen Maler, Emile Blanche, verbracht hat, also der auf dessen Einladung hin Sickert dann bei ihm in Frankreich war.
Hm.
Also da hätten irgendwie, ich glaube, zumindest zwei der kanonischen Opfer gar nicht stattfinden können, weil Sickert einfach in Frankreich abgehangen hat.
Hm.
Ich weiß nicht, der hat bis 1942 gelebt, habe ich gesehen. Ich sehe nicht, warum diese Serie so abrupt hätte enden sollen, wenn er es gewesen wäre. Ne? Also
ja. Ja, nee, also ich auch nicht. Das Einzige, was ich mir da hätte vorstellen können, ist, dass seine Triebfeder so ein bisschen die Kunst gewesen sein könnte und er in dem Moment, wie er sozusagen sein Meisterwerk vollendet hat, quasi mit diesem Kapitel für sich abgeschlossen hat, künstlerisch. Das wäre für mich die einzige Erklärung.
Ja, das ist aber wie gesagt alles auch so ein bisschen fragwürdig alles.
Ja, finde ich auch.
Der nächste Künstler, der so ein bisschen in diese Liste der Verdächtigen rückt, auch aufgrund von, nicht unbedingt so krass haltbaren Umständen, ist der Dichter und Poet Francis Thompson, der aufgrund einer Drogensucht und eines Zerwürfnisses mit seinem besser betuchten Elternhaus dann in die Obdachlosigkeit abgerutscht ist und später dann in so Notunterkünften bei einem Priester im Londoner East End gewohnt hat und im Gegenzug da geholfen hat.
Hm.
Bei ihm auch ist das so ein bisschen, dass seine Kunst, seine Lyrik so ein bisschen morbide ist und auch da wollen Leute in seinem Schreibstil und in seiner graphologischen, also wirklich Schreibart irgendwie Hinweise entdeckt haben, dass diese Ripper-Briefe zu ihm passen könnten. Auch da muss man sagen, Argumente dafür, wie bei vielen anderen eben die mögliche Ortskenntnis, ne, dann so also ein bisschen also dieses in dieser Szene so ein bisschen verwoben sein, sich da auszukennen. Er hatte ein Studium der Medizin angefangen, bevor er dieses Verwürfnis mit seinen Eltern hatte. Also da könnte man diese anatomischen Kenntnisse herholen.
Ja.
Gewalttätigkeit wird ihm nachgesagt.
Aha.
Seine Gedichte sollen sehr gewaltverherrlichende und ja ins Perverse gehende Sexualfantasien beinhalten. Das weiß ich nicht, aber das wird immer wieder auch von zeitgenössischen Quellen geschrieben. Deswegen rückte er damals auch so ein bisschen in diese Richtung. Und er war jemand, der immer wieder auch relativ lautstark kundtat, dass er diese Prostitutionsgeschichte im East End nicht cool findet.
Mhm.
Und optisch hätte er gepasst zu den Zeugenaussagen. Also da sind wir jetzt so, du merkst, ich versuche mich hier so ein bisschen vorzuarbeiten in dieser verdächtigen Liste von den Leuten, die ich am unwahrscheinlichsten finde. Und jetzt immer weiter hoch zu den Leuten, so immer so ein bisschen wahrscheinlicher. Ne? Also hier passt jetzt schon ein bisschen mehr als bei den letzten.
Hm, ja, sehe ich auf jeden Fall auch.
Allerdings gibt es auch hier wieder Dinge, die dagegen sprechen. 1888, also als die Morde stattfanden, da begann so ein bisschen sein Aufstieg zum gefeierten Literaten. Also da hatte der quasi seinen absoluten Hoch, da hatte der die Tiefpunkte seines Lebens schon überwunden. Was, ja, also vielleicht auch nicht unbedingt ein Kontrapunkt ist. Und es kann ja auch sein, dass er gerade auch in diesem Hochpunkt seines Schaffens und in diesem Gefühl der Macht dann irgendwie noch angefangen hat zu morden. Da gibt es ja durchaus auch Leute, Jack Unterweger, vielleicht kommen wir zu dem noch, auch ein österreichischer Schriftsteller, der auch so in seiner Prominenz dann auch gemordet hat. Aber es ist auf jeden Fall, ja, also man könnte schon sagen, es ist eher unwahrscheinlich, ne, weil man ja vielleicht denkt, dass diese Fantasien in diesem prekären Leben ihren Ursprung haben, und warum sollte er morden jetzt, wo ihm der Aufstieg gelungen ist?
Ja gut, also mögliche Ansätze dafür gibt es schon, finde ich. Ne? Es kann ja auch einfach sein, dass all das, was vorher passiert ist, und sein prekäres Leben hat ihn ja nur auch wirklich recht lange begleitet und ja auch entgleist. Ne? Der war ja auf einem sehr elitären, erfolgsorientierten Weg zunächst. Ne? Und so, von daher finde ich, kann es schon sein, dass sich das angestaut hat und dann halt unpassenderweise quasi überschnitten hat, dass er das zum Ausbruch geführt hat oder dass es ausgelebt hat sozusagen, was sich vorher angestaut hat, und gleichzeitig hat er dann irgendwie Erfolge gefeiert. Also ganz absurd finde ich es nicht, vor allem auch deswegen, weil man ja nie weiß, wie lange solche absurde Erfolge dann auch standhalten können.
Ja, ja, und wie gesagt, das passt eigentlich relativ viel bei ihm, ne? Aber auch da muss man dann wieder sich die Frage stellen, warum hört das dann so abrupt auf? Also er hat nach dem Mord an Mary Jane Kelly noch knapp 20 Jahre gelebt und dann ist einfach nichts mehr passiert in der Art und Weise.
Ja.
Das ist dann, wie gesagt, so eine Sache, die für diese Druid-Theorie spricht, dass eben sein Selbstmord dann diese Serie beendet hat. Ne? Oder bei Tambletti, wo man sagen kann, okay, mit dem Zeitpunkt seiner Abreise etwa haben die Morde aufgehört. Das ist dann hierbei.
Ja, auch bei Mary Piercing, auch das, ne, Mary 2 Jahre Piercy später sehen.
Ja, das ist dann.
Ich finde.
Das ist dann hier bei anderen Leuten, also bei Sickert oder bei Thompson, eben nicht gegeben. Die wären dann noch länger lebendig gewesen. Da hätte es dann einen anderen Grund geben müssen, warum die einfach keinen Grund mehr gehabt haben zu morden. Ne?
Ja, das stimmt. Interessanterweise sind fast alle der Männer, die du jetzt hier vorgestellt hast, die waren alle so in ihren Endzwanzigern im Jahr 1888. Ja. Das finde ich ganz spannend. Also dann durchaus 10 Jahre jünger als der vermeintliche Ripper, den sie da gesehen haben in seiner schäbigen Eleganz.
Ja, gut, es ist natürlich die Frage so, wie valide kannst du irgendwie nachts um 2 oder so da irgendwie.
Und ich finde halt, nee, das ist auch so. Und ich finde gerade so ein heruntergekommener Francis Thompson vielleicht, weißt du, der da vielleicht ein bisschen ausgehungert ist, irgendwie in diesen Notunterkünften Ewigkeiten geschlafen hat und halt einfach grundsätzlich vom Leben gezeichnet ist, weil er halt sich mit seiner Familie auseinandergelebt und gestritten hat. Da macht das schon Sinn, dass man halt sagt, okay, dadurch, dass er so gezeichnet aussieht, wirkt er vielleicht auch im Dunkeln ein bisschen älter, als er eigentlich war.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist eine Tatsache. Ne? Das ist, hat man ja ganz oft, dass Leute irgendwie so gar nicht, dass man Leute anguckt und irgendwie denkt, okay, die sind so und so alt, die sehen viel, viel älter aus, viel, viel jünger. Ne? Das ist einfach so ein Augenzeugenbericht noch dazu. Dann, wie gesagt, in so frühen Morgenstunden ist einfach nicht kein valides Instrument.
Ja.
Ein Verdächtiger, der super oft genannt wird, ist der russischstämmige Michael Ostrog, keine Ahnung, wie er genannt wird. Das ist jemand, der von Melville McNaughton vom Scotland Yard irgendwie in diese Liste gebracht wird. Das ist jemand, der auch eingewandert ist irgendwann nach England aufgrund von Verfolgung in Europa, also wahrscheinlich ein russischer Jude, der dann irgendwann aufgrund von Pogromen, von irgendwelcher Verfolgung ins East End gekommen ist und der tatsächlich auch diverse Verbrechen begangen hat. Also da passt jetzt zumindest, dass der eine verbrecherische Ader hat. Melville McNaughton schreibt Folgendes in einem Bericht über ihn: Michael Ostrog, ein verrückter russischer Arzt und ein Sträfling und ohne Frage ein mörderischer Wahnsinniger. Man sagt ihm nach, dass er Frauen gegenüber gewohnheitsmäßig grausam war und dass er lange Zeit chirurgische Messer und andere Instrumente bei sich trug. Also da würde einiges passen. Der wurde auch immer wieder vorher und nachher zu verschiedenen Haftstrafen verurteilt. Also es war jemand, der ein gewisses kriminelles Potenzial hatte, auch einen gewissen Frauenhass, und einer von dieser Melville McNaughton hat den als einen seiner 3 Hauptverdächtigen benannt, also die er so am wahrscheinlichsten sieht.
Ja.
Viel kann man dazu aber nicht sagen, nur dass seine anderen Verbrechen, der wurde wirklich wegen vieler Verbrechen verurteilt, vorher und nachher, aber das waren immer so Sachen, Betrug, Trickbetrug, Diebstahl, also es hatte keine gewalttätige Komponente, ne? Es gab noch nicht mal irgendwie eine Schlägerei oder so, also nichts, was irgendwie in eine gewalttätige Richtung geht. Mhm. Ja, keine Ahnung, und auch die Polizei selber hat ihn also außer McNetten eigentlich nie als Verdächtigen betrachtet. Also,
ah, okay.
Aber er wird, wie gesagt, immer wieder genannt, weil eben exakt McNetten gesagt hat, dass das so sein Hauptverdächtiger ist.
Hm, verstehe.
William Whitney Gull ist der Mörder, der in From Hell präsentiert wird. Das ist ein bekannter Arzt der damaligen Zeit, auch Leibarzt der Königin, jemand, der ja in der besseren Gesellschaft lebt, der verschiedene Studien hinter sich hat, Geisteswissenschaften, dann irgendwann Arzt wurde, Chemie zwischendurch studiert, glücklich verheiratet, mhm. Kinder, in der königlichen Ärztegesellschaft gearbeitet hat, jemand im Stand des niederen Adels, also schon auch irgendwie, der hatte was dargestellt. Bei ihm, das ist in From Hell so, dass er aufgrund seines Schlaganfalls 1890 dann quasi nicht mehr in der Lage gewesen wäre, irgendwelche Morde zu begehen und dann auch verstorben ist.
Ja.
Starb auf jeden Fall als reicher Mann, also er hat seiner Familie ein stattliches Vermögen hinterlassen. Da hätte dann diese schäbige Eleganz nicht ganz gepasst. Das war ja jemand, der hat nach seinem Tod seiner Familie heute umgerechnet 23 Millionen Euro hinterlassen. Der hat wahrscheinlich...
Oha, okay.
Der hatte wahrscheinlich andere Möglichkeiten. Der wäre wahrscheinlich auch im East End aufgefallen. Ne? In From Hell ist es so, um den Film nochmal rauszuholen. Und wie gesagt, das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Film, sondern Moore hat ja, wie gesagt, auch diverse Akten gewälzt und verschiedene Theorien dazu gesponnen.
Ja.
In From Hell ist es so, dass der Thronfolger, der Sohn von Königin Victoria,
ja,
ein Kind mit einer Frau aus dem East End hat, einer einfachen Frau, die noch dazu protestantisch ist, also katholisch. Und das an sich wäre schon auch ein Skandal, weil das Königshaus evangelisch ist und weil der Protestantismus abgelehnt wurde. Und natürlich wäre es nicht klar gegangen, dass Prinz Albert irgendwie ein Kind mit einer einfachen Frau aus dem East End gehabt hätte und die noch dazu auch irgendwie diesen Hintergrund der Prostitution hatte. Und deswegen wird diese Frau im Film in eine Nervenheilanstalt gesteckt und da unter Verwahrung genommen quasi, also abgetrieben, und die kriegt diverse Behandlungen, die sie ruhig stellen quasi. Und,
ja,
und in From Hell ist es dann also so, dass diese fünf Frauen, die kanonischen fünf, die wussten von dieser Beziehung und deswegen müssen die sterben. Und deswegen tötet dieser William Whitney Gull, also der Leibarzt der Königin, die aufgrund dieses Freimaurer-Rituals, die so, und wie es vermutet wird, so von wegen, entnimmt ihn die Organe, legt die da um die rum und also, weil der ein Freimaurer war.
Okay.
Also ein bisschen abstrus, man mischt da halt vieles, ne? Der Adel hat da die Hände drin, der schwängert da eine Frau, die irgendwie nicht standesgemäß ist, der Leibarzt der Königin muss das irgendwie richten, und weil der halt eben Freimaurer ist oder auch ein bisschen wahnsinnig,
dann muss das sein.
Macht er das auf diese rituelle Art und ja, stirbt dann nicht an einem Schlaganfall, sondern stirbt dann auch an so einer Gehirn-OP, die ihm als Strafe dann quasi aufgedrückt wird, aber offiziell am Schlaganfall.
Oh ja, okay.
Keine Ahnung, das ist natürlich eine krasse Verschwörungstheorie, ne? Also man kann sicherlich festhalten, wenn der Sohn der Königin oder einer aus dem Königshaus da so eine Frau von niederem Rang geschwängert hätte und das hätte irgendwie beseitigt werden müssen, dann wäre Gull sicherlich jemand gewesen, den man damit hätte beauftragen können, denn der galt als extrem loyal der Krone gegenüber. Der hatte ja der Krone auch alles zu verdanken. Der war, wie gesagt, der war Leibarzt, der hatte ein extremes Vermögen angehäuft, der hatte einen niedrigen Adelsstand erreicht. Also der hatte ein unglaublich gutes Leben aufgrund der Krone und war halt auch begeisterter Royalist, also hat dieses System
Monarchie
total
befürwortet.
Ja. Ja. Der war fähiger Arzt, also diese ganzen Geschichten, diese engen Zeitfenster, dieses Entnehmen von Organen, das wäre alles möglich gewesen. Der hätte sicherlich auch dieses Amputationsmesser besessen, ohne Grund.
Ganz genau, hundertprozentig, ja.
Der gehörte definitiv den Freimaurern an und dieser Modus operandi wird, wie gesagt, immer wieder so mit so einem Freimaurer-Ritual in Verbindung gebracht, wie man halt Verräter richtet.
Hm.
Er selbst hat auf jeden Fall das ist, geht aus so alten Akten hervor, dass er damals so ein ja, sowas wie einen Therapeuten besucht hat und dem gesagt hat, dass er immer wieder aus Albträumen aufwacht und also nachts quasi wach wird zu Hause aus Albträumen und dann Blut an seinen Kleidungen hat und nicht weiß, wo das herkommt.
Ja, ja, das würde dahingehend passen. Allerdings habe ich ein Aber. Der war zum Zeitpunkt der Tat
71.
72,
richtig.
Ja, 71 Grad. Also das finde ich schon.
Das ist ein ganz, ganz großes Aber.
Ja, das passt dann nicht mehr so ganz.
Ja, das ist ein großes Aber. Das sind jetzt zwei Sachen. Der war 71 zu den Zeitpunkten der Taten und der hatte seinen Posten als Chefchirurg im Stab des Königshauses ein Jahr vorher verloren, 1887, weil er aufgrund von einem da schon erlittenen Schlaganfall nicht mehr in der Lage war, so komplett feinmotorisch zu arbeiten. Also er hatte schon so ein Zittern, so ein Tremor, der zurückgeblieben ist.
Ja, verstehe.
Das heißt, wir haben jetzt hier einen alten Mann, also 71 damals war ja noch mal was anderes als 71 heute.
Ja, voll.
Der vielleicht mit fragwürdiger Motorik ausgestattet war, aber der natürlich an sich alle anderen Kenntnisse gehabt hätte und hätte jetzt das Königshaus irgendwas da hätte vertuschen wollen, wäre der auf jeden Fall ein Ansprechpartner gewesen. Und 71 hin oder her, aufgrund seiner Eleganz und seines Geldes, hätte der schon einen ganz anderen Zugang auch zu diesen Frauen gefunden, als irgend so ein schäbiger Dahergelaufener.
Ja.
Und wenn der dir die Kehle durchschneidet, ist egal, wie alt er ist, ne? So, also das kann auch ein alter Mann machen.
Ja gut, das stimmt.
Aber das dickste Kontraargument ist ja eigentlich, abgesehen davon, dass nichts darauf hindeutet, dass diese Verschwörungstheorie mit Prinz Albert irgendwie irgendeinen Bestand hat,
ja,
dass der einfach von allen Zeugenaussagen komplett abweicht. Ne?
Ja, genau. Das ist auch so. Der hat weder einen Bart noch scheint er irgendwie ein schlanker Typ gewesen zu sein.
Ja.
Ja, so eine stattliche Figur, würde ich mal sagen. Also ich finde, optisch passt das nicht so richtig. Körperlich ist es fragwürdig. Und auch dieses gesamte Konstrukt der Verschwörung ist ein bisschen sehr komplex. Und da muss man sich natürlich auch fairerweise fragen, warum er denn dann, wenn dem so sein sollte, und der hat das irgendwie aus Liebe zur Monarchie irgendwie getan, warum hat er dann so viele Frauen umgebracht? Also auch das passt ja nicht hundertprozentig zu diesem Bild, okay, er musste jetzt nur die eine Frau sozusagen,
nee, also wie gesagt,
beiseite schaffen.
In dieser Verschwörungstheorie ist es so, in From Hell ist es so, dass das eine Freundinnen-Clique ist und dass die alle von dieser Schwangerschaft wussten. Diese eine Frau musste aus dem Weg geschafft werden.
Die wussten alle davon, okay.
Also die hätten das alle irgendwie droppen können und solange irgendwer davon wusste, wäre halt die Monarchie in Gefahr gewesen. So. Und deswegen hat er die...
Ah, ja.
Da ist es aber so, dass Mary Kelly dann auch überlebt, dass das letzte Opfer gar nicht Mary Kelly ist, sondern eine Freundin von ihr und weil die ja so krass verstümmelt wurde, man dann nicht das sagen konnte, ne? Also, aber wie gesagt, das ist ein
ja gut, das ist natürlich dann, es ist ein Film, das bietet sich für einen Film ja natürlich auch an, so eine große Verschwörungstheorie aufzudecken, wo quasi eigentlich so die vermeintlich Guten die höhere Macht darstellen und halt das Ganze irgendwie so letztendlich irgendwie geplant und durchgeführt hat, so Marionetten-Strippenzieh-mäßig, weißt du? Und also deswegen finde ich das jetzt irgendwie auch relativ unrealistisch.
Ich glaube auch tatsächlich, dass es eine einfachere Lösung gibt und dass es keine große Verschwörung dahinter gibt. Es gibt dann auch immer wieder die Theorie, dass der Prinz selber möglicherweise diese Morde begangen haben könnte, dass der sich als adeliger Prinz und als Thronfolger und was weiß ich was angezogen gefühlt hat von Whitechapel, von dem Elend und dann dabei einer von den Prostituierten Syphilis geholt hat und daraufhin dann Prostituierte getötet hat. Das ist halt auch wieder so dieses typische, wir möchten gerne, dass das irgendeine Verschwörung ist, wir möchten gerne, dass das irgendein Adliger war, der es macht, ne? Das ist so.
Ja, genau.
Es gibt einen deutschen Friseur namens Karl Ludwig, der auch als Karl Ludwig Wetzel immer wieder geführt wird. Der wurde auch mal verhaftet, der galt auch als verdächtig. Der passt nämlich hundertprozentig in die Zeugenaussagen, in das Bild, also circa zum damaligen Zeitpunkt so um die 40, 1,70, dunkler Teint, grauer Bart, Schnäuzer, etwas steifer Gang, etwas dunkler Teint. Das wurde auch teilweise so ein bisschen immer wieder mal gesagt, vielleicht so ein bisschen fremdländisches Aussehen.
Mhm.
Der hatte zum damaligen Zeitpunkt, der ist auch mehrfach verhört worden, weil dessen aufbrausendes Temperament generell den immer wieder mit der Polizei im East End in Konflikt gebracht hat. Also der war als jemand mit sehr kurzer Zündschnur und auch gewalttätig bekannt. Und nach dem Mord an Annie Chapman soll er mit blutigen Händen unterwegs gewesen sein im East End und dann gesagt haben, dass er sich verletzt hat und das einfach schnell reinigen musste.
Ah.
Und dann wurde danach die Leiche gefunden, dann hat man angefangen, sich Fragen zu stellen, oh, der hatte doch eben blutige Hände, aber der konnte für andere Morde ein Alibi nachweisen, was die Polizei zumindest zufriedengestellt hat. Insofern ist er dann nie wieder behelligt worden. Also ob das ein gutes Alibi war oder nicht, weiß ich nicht, aber das hat auf jeden Fall die damalige Polizei zufriedengestellt.
Ja, okay.
Kommen wir jetzt zu dem Menschen, der von der Sat.1-Produktion damals als Jack the Ripper geführt wurde und der eigentlich super häufig als Jack the Ripper gilt. Ich habe neulich noch irgendwie eine NTV-Doku gesehen, da wurde er dann auch als Jack the Ripper verkauft quasi. Aaron Kosminski, der mit seiner Schwester gemeinsam 1882 als Flüchtling, als polnischer Jude eben nach England kam und vor der zunehmenden Judenfeindlichkeit und den Pogromen in Polen dann eben geflüchtet ist und der dann relativ schnell in so einem Krankenhaus eingewiesen wurde nach seinem Einzug im East End und da schon als geisteskrank diagnostiziert wurde. Also geisteskrank jetzt im, so hat man das halt damals geschrieben, ne? Der wird halt als jemand beschrieben, der extrem gewalttätig war, der offensichtlich unter Verfolgungswahn litt,
ja,
sehr, sehr frauenfeindlich war, Stimmen gehört hat, von Stimmen gelenkt wurde und eben insgesamt eine auffällige Gestalt war. Also jemand, der bekannt war, dann auch für seine Ausfälligkeiten, den man im East End also auch kannte. Das macht den für mich schon wieder so ein bisschen weniger wahrscheinlich, weil ich glaube, jemand, der so bekannt ist als jemand, der nicht alle Steine auf der Schleuder hat, der hätte es dann wiederum schwerer gehabt, sich in diesen Nachtstunden den Frauen zu nähern, denke ich. Aber wie gesagt, der wird allgemein so als einer der Verdächtigen eben benannt, auch weil er eben die da vor Ort gelebt hat, weil sein schlechter Geisteszustand dokumentiert ist. Der hat auch immer wieder in verschiedenen Irrenhäusern, wie man damals gesagt hat, dann auch seine Zeit gefristet. Und wenn man jetzt nur die Polizeiakten und die zeitgenössischen Erzählungen aus dem East End zu Rate zieht, dann könnte man den auch verdächtig finden, weil da eine gewisse Frauenfeindlichkeit bescheinigt wird, Gewalttätigkeit, eben dieses paranoide Getriebene soll auch seine Schwester mehrfach angegriffen haben. Es gibt aber Akten aus dem Colney Hatch Asylum. Das ist diese Akten, die gibt es in diesem Buch von Philip Suchkin, den ich angesprochen habe im ersten Teil, aus dem ich einen Großteil meines Wissens über den Fall Jack the Ripper ziehe. Und da zeichnet sich ein komplett anderes Bild. Also da wird irgendwie nur von einem einzigen gewalttätigen Zwischenfall von Kosminski geschrieben. Ansonsten soll der sich super geführt haben und sein Verfolgungswahn, sein Stimmen hören, war wohl nur der Gestalt, dass er Stimmen gehört hat, die ihm verboten haben, sich zu waschen. Also der muss wohl in einem ganz, ganz schlimmen Zustand gewesen sein. Und das macht es ja auch wieder unwahrscheinlicher, dass der sich da irgendwelchen Frauen nähern konnte, ohne die zu verschrecken. Dass der muss gestunken haben und schlimm ausgesehen haben. Ne?
Ja.
Der hat diese Stimmen haben ihm gesagt, er soll sich nicht waschen, er soll sich nicht die Nägel schneiden und er soll Leitungswasser trinken. Und das war zur damaligen Zeit halt auch einfach nicht sonderlich gesund, weil da die Leitungssysteme auch nicht gut waren und so, ne?
Ja.
Also das scheint jemand gewesen zu sein, der psychische Störungen hatte, aber eher so selbstzerstörerischer Natur, ne?
Ja, verstehe.
Der aufgrund seiner Eigenschaft als, ja, vielleicht auch als Jude dann so ein bisschen in den Fokus gerückt worden ist und aufgrund der Tatsache, dass der einfach ein bisschen verrückt war, ne, und das natürlich einfach gut ins Bild gepasst hätte.
Ja. Hat man ihn da so mit in Tatverdacht genommen. Ich finde, das sind natürlich auch alles sehr schlechte Eigenschaften für einen Friseur, ne? Also wenn du überlegst, dass er halt...
Achso, nee, der Deutsche war Friseur, er war kein Friseur.
Ne? Okay, da habe ich gerade ein falsches Bild offen. Ne, okay, pass auf. Na, dann ist okay. Was hat er beruflich gemacht?
Keine Ahnung, ich glaube, der hat nichts weiter gemacht aufgrund seiner diversen Einschränkungen.
Na gut.
Ja, okay. Keine Ahnung, also... Da ist dann halt auch die Frage, ne? Also selbst wenn der das gewesen sein könnte, hätte jemand, der so tickt, hätte der diese Briefe geschrieben. Also wenn der so tickt, wie er getickt hat und hätte diesen Größenwahn gehabt, hätte er dann nicht vielleicht mit seinen Taten geprahlt. Also hätte er die für sich behalten können. Ne? Wie hätte er sich diesen Frauen nähern sollen in seinem schlechten Zustand? Dann wurde aus diesem Colney Hatch Krankenhaus wurde berichtet, dass der in seinen Wahnphasen nur noch in seiner Muttersprache gesprochen hat. Also teilweise polnisch, aber größtenteils jiddisch. Wie hätte der sich da mit diesen Frauen verständigen sollen? Also wie hätte der sich da irgendwie bewegen sollen, vertrauenseinflößenderweise? Mhm. Und da man den ja kannte im East End als jemanden, der verrückt war, wäre der auch in Tatortnähe aufgefallen, wenn man den dann irgendwie gesehen hätte. Ne? Also das
genau den hätten die Damen gemieden, ne, in der Zeit. Richtig. Das ist ganz klar.
Also die, es gibt so ein FBI-Profil, das mal irgendwann erstellt wurde, und da wird gesagt, dass Kosminski da gewisse Parallelen aufweist. Ich weiß nicht welche, weil das halt alles nicht veröffentlicht wurde. Der wurde halt auch damals von der Polizei als Täter ins Auge gefasst, immer wieder. Er kannte sich da aus. Wie gesagt, wir hatten eben gesagt, Serientäter morden oft so in dem Umfeld, wo sie sich wohlfühlen. Und er wird eben auch von Melville McNaughton als einer seiner drei Hauptverdächtigen genannt. Jetzt, ja, das sind alles jetzt keine so belastbaren Punkte, ne? Also, warum er allgemein als Jack the Ripper gilt, oder in dieser, auch in dieser NTV-Doku, die ich irgendwann gesehen habe, da gibt es einen Schriftsteller, der hat von einer englischen Familie einen Schal gekauft.
Okay.
Dieser Schal, also diese englische Familie, der Urgroßvater soll bei der Londoner Polizei im East End gewesen sein, zu den Zeiten der Ripper-Morden. Und der soll diesen Schal mitgenommen haben von einem der Tatorte, ich glaube von Annie Chapman. Und an dem soll Blut des Opfers und auch Blut des Täters kleben. Und der soll quasi seit 130 Jahren nicht gewaschen worden sein und immer bei dieser Familie in Aufbewahrung gewesen sein. So.
Okay.
Und irgendein Schriftsteller hat den vor einigen Jahren gekauft und hat dann, hat dann da das genetische Material darauf ausgewertet. Und mit einer Hinterbliebenen von Kosminski, also einer Nachfahrin von Kosminski, die aber anonym bleiben wollte, das dann ausgewertet, und das Material auf diesem Schal soll angeblich dann von Kosminski gewesen sein.
Okay.
Aber das ist alles so abstrus, dass dieser Schal da quasi entwendet wurde von einem vermeintlichen Tatort, 130 Jahre ungewaschen irgendwo rumgelegen hat, dann gekauft wurde, dass auch alles niemals so richtig zugänglich gemacht wurde, transparent der Öffentlichkeit gemacht wurde, sondern nur so, hier sind die Ergebnisse. Das ist mir alles so, also ich weiß es nicht.
Ja, also weißt du, das sind ja auch diese Zeiten, weißt du, dazwischen waren noch die beiden Weltkriege und so. Und da musst du ja auch mal reinziehen, also was ist denn das für eine Story? Ja, wir haben den Schal jetzt aufgehoben, weil wir wussten, es wird in 100 Jahren DNA-Technik geben oder was, weißt du?
Ja,
also, das ist schon irgendwie seltsam.
Lächerlich, also das ist für mich irgendwie eine ganz schöne Räuberpistole. Und wie gesagt, Ärzte aus der damaligen Zeit, also in diesem Colney Hatch Asylum, wo Kosminski lange, lange Zeit verbracht hat, beschreiben ihn also als nicht gewalttätig, eher so selbstzerstörerisch.
Nee, er passt einfach so als polnischer Jude da ganz gut in dieses Täterprofil.
Genau.
Plus ist er natürlich auch durch sein ungepflegtes Erscheinungsbild und diese inneren Stimmen, die er da mitgebracht hat, einfach auch so eine düstere Gestalt, will ich mal sagen, die irgendwie das Ganze nochmal runter macht, so vom Bild her. Und mehr ist da jetzt an der Stelle für mich gefühlt auch fast gar nicht dran.
Ja, der passt auch anscheinend überhaupt nicht zu den Zeugenaussagen, also was so das Äußere angeht. Also da fällt er auch irgendwie raus. Und anatomische Kenntnisse soll er wohl auch keine gehabt haben. Also dass er da irgendwas besessen hat, irgendwelche medizinischen Kenntnisse, das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Ja. Einer der für mich wahrscheinlichsten Verdächtigen, der letzte, zu dem wir heute kommen, oder der vorletzte, ist Joseph Barnett. Das ist der Mann, der Mary Kelly in der Nacht ihres Todes gesehen haben will. Wir erinnern uns, sie hat ihn gefragt, ob er noch Geld hat. Er hat ihr kein Geld gegeben, weil sie immer wieder Geld von ihm geliehen hat und er hat das nicht zurückbekommen und er wollte ihr da keins geben. Und irgendwie hat er ihre Wohnung beobachtet, weil er irgendwie sie besuchen wollte. Wahrscheinlich wollte er sie zurück. Wahrscheinlich gab es da irgendeine tiefgreifende Beziehung zwischen den beiden. Das wird immer wieder so angedeutet, dass da was war. Also, dass sie nicht nur gute Freunde waren und er ihr ab und zu mal Geld geliehen hat, sondern er hat sie quasi teilweise wirklich fast durchfinanziert und wird sich da wahrscheinlich im Gegenzug irgendwas versprochen haben. Aber zu einer Beziehung ist es nie gekommen. Es gibt eine Nachbarin, die gesehen hat, dass ein Mann die Wohnung von Mary Kelly in dieser Mordnacht beobachtet hat, aus dem Schatten heraus, und auf diese Beschreibung passt eben Barnett total. Und er hat eben dieses falsche Bild eines Begleiters gezeichnet. Na, er hat ja dann gesagt, er hat sie mit einem dicken Juden gesehen und da und danach muss man gucken. Also wenn sie ermordet wurde, dann sollte man vielleicht mal nach einem dicken Juden suchen. Also so ein falsches Bild gezeichnet. Und er ist jemand, der im East End lebte, der auch diese Wohnverhältnisse von Mary Kelly ganz genau kannte, der also auch gewusst hätte, wie man in diese Wohnung reinkommt, also dass da die Scheibe kaputt war, man da reinlangen musste, um die zu öffnen.
Mhm.
Als jemand, der auch sich nicht nur im East End bewegt hat, sondern auch explizit in dieser Kneipen- und Prostituierten-Szene wäre er höchstwahrscheinlich auch den anderen Opfern bekannt gewesen und hätte sich da wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, je nachdem wie er gelitten war, wenn er jetzt jemand war, den man vielleicht als angenehmen Zeitgenossen wahrgenommen hat oder als jemanden, von dem man jetzt keine Angst haben musste, vielleicht großzügiger, oder gibt mal ein Bier aus oder so, ne? Dann hätte der auch einen guten Zugang zu denen gehabt. Also, dass der die Leute kannte, ist relativ wahrscheinlich. Er hat als Fischträger gearbeitet, also quasi Fisch transportiert. Das heißt, er trug wahrscheinlich immer so grobes Arbeitszeug, an dem auch Blut gewesen sein wird von den toten Fischen. Das heißt, wenn er mit blutiger Kleidung da in seiner Lederschürze oder in seiner groben Arbeitskleidung irgendwo gesehen wurde, dann hat ihm das wahrscheinlich, das wurde ihm nicht negativ ausgelegt. Durch das Filetieren und Ausnehmen der Fische wird er vielleicht auch irgendwie zumindest die Messerfertigkeit gehabt haben. So,
ja, mit Sicherheit.
Und zumindest auch durch diese körperlich anstrengende Arbeit auch die körperliche Kraft, eben diese Taten zu vollbringen. Ne? Er soll in dieses Bild allgemein reingepasst haben. Also Alter, Größe, Körperbau, Bartträger, also so wie der Ripper immer wieder beschrieben wird.
Mhm.
Ich finde, da passt schon extrem viel zusammen, so. Also auch allein die Tatsache, dass er derjenige war, der Mary Kelly als letzter gesehen hat.
Das denke ich auf jeden Fall auch, ja. Er war unfassbar nah dran.
Und wir erinnern uns, es gab auch Opfer, also auch Mary Kelly und auch die anderen, die sind ja nicht nur dieser Gelegenheitsprostitution nachgegangen, die haben auch so Gelegenheitsjobs gemacht, auch teilweise auf dem Markt, auch teilweise als Fischträgerinnen. Da ist dann wieder
genau,
so.
Genau, da gab es auch die Verbindung, genau. Der kannte auch, sie wahrscheinlich.
Genau, vielleicht dann. hat er die ab und zu beschäftigt oder mit denen gearbeitet, ne?
Mhm.
Dann gibt es irgendwie noch so persönliche Schilderungen, wo wir jetzt natürlich nicht wissen, ob die valide sind, die man nachprüfen kann. Er soll Prostituierten gegenüber abgeneigt gewesen sein, weil er halt, aber eher jetzt so in dem Sinne nicht unbedingt Prostituierten insgesamt, sondern er hat das immer wieder so auf Mary Kelly bezogen, dass er ihre Prostitution als quasi Grundstein ihres persönlichen Niedergangs gesehen hat, und daraus wird dann oft so eine allgemeine Anti-Haltung gegenüber Prostituierten quasi konstruiert.
Verstehe, ja.
Wie gesagt, wir denken oder wir können uns vorstellen, dass er irgendein Interesse an ihr hatte, vielleicht auch deswegen sie so besonders schlimm zugerichtet wurde. Dass es eben nicht nur war, dass da der Ripper die Ruhe hatte, seine dunklen Abgründe auszuleben, sondern dass er da einfach auch besonderen Hass reingelegt hat in diesen Mord, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall naheliegend, will ich mal sagen. Ach, ich finde halt grundsätzlich, dass einige dieser Tatverdächtigen, die wir bisher besprochen haben, zu einzelnen Taten ganz gut passen. Nicht unbedingt zu allen, weißt du? Das ist das, was ich eben auch meinte, als ich sagte, vielleicht gab es ja mehrere Täter. Und jetzt mal zumindest bei dem letzten Fall, bei dem Mary Jane Kelly, da hätte ich jetzt auch vermutet, also finde ich, war er so unglaublich nah dran, dass es wirklich auch sehr gut passen könnte.
Ja.
Und auch seine Motivationslage ist irgendwie nachvollziehbar. Er ist so eigentlich der, ja, so kann man es eigentlich sagen, er ist eigentlich die einzige Person bisher, wo man sagen kann, da ist ein direkter Draht nachweisbar, also eine direkte Verbindung zum Opfer, und sowas wie eine mögliche Motivlage ist im Raum.
Ja, und um das Bild voll zu machen, gibt es noch zwei, drei Kleinigkeiten, aber dann sind wir fertig mit Barnett. Aber die finde ich ganz interessant. Man kann sein Leben so weit rekonstruieren, dass man weiß, dass er zumindest kurzzeitig eine Schule besucht hat. Das ist für Leute in diesen armen Vierteln relativ, also es ist keine Selbstverständlichkeit gewesen. Das heißt, er wird wahrscheinlich rudimentär lesen und schreiben gelernt haben, und dass er aber nur kurzzeitig auf der Schule war, würde diese schlechte Rechtschreibung im From Hell Brief erklären.
Ja.
Dass er quasi grundsätzlich wusste, wie man schreibt, aber das dann irgendwie so phonetisch, also wenn man sich diesen Brief ansieht, dann ist der teilweise so geschrieben, wie Dinge klingen, also zumindest teilweise.
Ja, genau.
Ne? Und das würde das so ein bisschen erklären. Er hatte wohl auch eine Störung des Sprachzentrums, also er hatte so ein bisschen auch selber Redeprobleme.
Ah.
Das heißt, das würde das vielleicht auch nochmal unterstreichen. Was man generell über ihn und seine Familie weiß, ist, dass die sehr dysfunktional war. Also er wuchs da wohl mit sehr emotional distanzierten Eltern auf, und speziell die Mutter wird als sehr, sehr harte und lieblose Frau beschrieben, die Familie richtig scheiße behandelt hat, nachdem der Vater gestorben ist, als er noch ein kleiner Junge war. Also auch das würde diesen Frauenhass erklären. Mhm. Und das ist auch oft so ein Hintergrund von Serientätern, eben so dysfunktionale Familiengeschichte. Ne? Tatsächlich ist es auch oft so, dass man Serienmördern nachsagt, dass es eigentlich intelligente Menschen sind, die aber in ihrem Leben, in ihren gegenwärtigen Tätigkeiten weit davon entfernt sind, ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenzen auszuschöpfen.
Was natürlich zu einer enormen Frustration führt. Ja.
Das würde vielleicht auch wieder zu ihm passen, ne? Dass er im Prinzip jemand war, der diese schulische Bildung abbrechen musste, weil er halt irgendwie arbeiten musste und Geld verdienen musste, aus so einer dysfunktionalen Familie kam. Hm. Wie gesagt, auch in einem Bereich arbeitet, wo man sagen könnte, er kannte mit Sicherheit alle Opfer. Also ich finde, da ist schon die meiste Substanz irgendwie.
Bisher auf jeden Fall, ja.
Das einzige Kontraargument ist eigentlich, dass er angeblich ein Alibi für den Mord an sich hatte an Mary Kelly und dann ja, wie gesagt, nicht als Verdächtiger gesehen wurde, weil er ja den Juden als Begleiter beschreiben konnte. Das ist
ja gut.
Im Prinzip, aber das ist natürlich auch nur ein sehr, 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 sehr brüchiges
Kontraargument. Ja, eben. Das ist so wie eben der Kutscher, was ich sagte, ne? Also er kann dann letztendlich wirft er jetzt einfach nur irgendwie ein Bild auf und bringt das so ins Gespräch, um vielleicht von sich abzulenken, ne? Und dann kommen halt solche Leute ins Visier wie Aaron Kosminski zum Beispiel, ne?
Ja, der einfach aus anderen Gründen besser gepasst hat.
Ja.
Letzter Verdächtiger auf der Liste ist Charles Allen Leachmere, aus der ersten Folge noch bekannt als Charles Cross, jemand, der eine der Leichen gefunden hat, also der quasi zeitgleich mit jemand anderem am Tatort des ersten Mordes auftauchte. Die beiden haben sich dann entschieden, den entblößten Unterkörper der Frau wieder zuzudecken und nach einem Polizisten zu suchen und haben dem gesagt, da liegt eine Frau, wir wissen nicht, ob die betrunken ist oder ob da was anderes passiert ist. Aber man hat halt gesagt, man hat kein Blut gesehen, obwohl die Kehle durchgeschnitten war und und dieser Mann hat sich dann der Polizei gegenüber als Charles Cross zu erkennen gegeben. Das war aber nicht sein richtiger Name. Da fragt man sich ja auch, warum haut er einen falschen Namen raus in so einer Situation?
Ja, voll.
Der richtige Name war Charles Allen Leachmere. Und das war ein Wagenlenker aus dem East End, der auch oft irgendwie so Schlachtkram rumgefahren hat, also so zu Metzgereien oder so. Und deswegen also auch in blutigen Klamotten quasi immer unterwegs war, also auch nicht aufgefallen wäre.
Ja.
Und von dem man nachvollziehen kann, dass quasi alle Morde entweder auf seiner Arbeitstour oder um seine Wohnung herum geschehen sind. Also der wohnte da im East End und alle diese Morde sind quasi auf Wegen passiert, die er täglich zurückgelegt hat.
Er hatte natürlich auch eine gewisse vertrauensvolle Rolle. Ne? Also man kannte ihn vielleicht dadurch, dass er eben diese Touren immer gefahren ist.
Genau.
Und das würde natürlich auch dazu führen, dass man ihm da vielleicht eher vertraut hat. Vom Alter hat es auch sehr gut gepasst. Ne? Der war 39 zu dem Zeitpunkt der Morde, wie ich gerade hier sehe. Also er passt wirklich komplett in dieses Bild hinein.
Ja, und ich finde es bemerkenswert, ne, dass wie gesagt, die Umstände bei diesem Fund der ersten Leiche waren ja generell seltsam, dass die beiden Männer da die Leiche gefunden haben und hier liegt einfach eine Frau, ach, decken wir mal so den Unterleib zu, ist die jetzt tot, wissen wir ja, nicht, lass mal Polizisten suchen. Ne? Und
genau, das war ja die Sache auch mit dem fehlenden Blut, wo es dann hieß, okay, der Arzt hat noch nicht mal festgestellt, dass die Klamotten komplett
voll Blut genau. Wahrscheinlich. Und das,
ja, genau.
Ja, genau.
Ja.
Und dann, das Erste, was er macht, ist dann dem Polizisten, der mitkommt und dann die Leiche sichert quasi und feststellt, jo, die ist tot, Kehle durchgeschnitten. Dann erstmal einen falschen Namen sagen, ne? Das ist ja irgendwie alles sehr, sehr obskur. Man weiß über
auf
ihn
jeden halt, Fall.
Man weiß über ihn leider nicht sonderlich viel. Aber man weiß eben, dass er aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit eben in blutigen Kleidern unterwegs gewesen sein wird, häufig. Das heißt, wenig auffällig, wenn er dann so unterwegs war. Und man kann eben rekonstruieren, dass diese Orte der Übergriffe eben sein persönlicher Lebensbereich quasi waren. Ne? Aber da stellt sich dann auch wieder die Frage, warum hören die Morde so abrupt auf?
Ja, absolut. Zumal er ja auch noch länger lebte, ne? Bis 1920.
Ja.
Also auch eher unbefriedigend. Und trotzdem ist er bei dir jetzt irgendwie ganz oben im Ranking, ja?
Den habe ich jetzt einfach nur genannt, weil wir den habe ich mir aufgehoben, weil wir den in der ersten Folge schon mal angesprochen hatten und weil ich das alles so ungewöhnlich finde. Von den Verdächtigen, die man jetzt kennt, ist Barnett für mich ganz oben.
Barnett, mhm, ja.
Ich kann mir aber vorstellen, dass der Täter einfach komplett unbekannt ist. Also, dass der niemand der Verdächtigen war, dass das jemand war, der sich im East End, warum auch immer, komplett unauffällig bewegen konnte. Vielleicht in seiner Eigenschaft als Geistlicher, als jemand, den man kannte, der vielleicht eher hilfreich war. Vielleicht auch als, weiß ich nicht, altruistischer Arzt, der ins East End gekommen ist, um da den Armen zu helfen und dann in Wirklichkeit Morde begangen hat, ne? Aber jemand, der einfach so unauffällig war und oder vielleicht als so guter Mensch galt, dass der niemals in dieses Raster gerückt ist.
Ja, das sowas denke ich mir halt auch. Nichtsdestotrotz muss man sich dann wieder fragen, warum es dann bei dieser Person direkt geendet hat. Ich finde halt Walter Sickert relativ verdächtig tatsächlich, diesen Künstler.
Ja.
Da hatte ich direkt so ein Gefühl, er hat das so krass verbildlicht und verarbeitet, sodass ich mir denken könnte, gesehen? Okay.
Also wenn man die Bilder sieht, finde ich, die sind schon düster, ne? Also
die sind echt düster, ne? Und klar, also wie gesagt, ich habe ja eben noch zu seiner Verteidigung gesagt, dass ich es total verstehen kann, dass man irgendwie als Künstler das Ganze irgendwie auch verarbeitet, wenn sowas in der eigenen Gegend passiert. Nichtsdestotrotz hatte ich bei ihm einfach so von vornherein das Gefühl, wo ich sagte, okay, das irgendwie mit dem Blick und so, das konnte ich mir halt einfach vorstellen. Aber es ist natürlich auch massiv subjektiv. Nur die Verarbeitung der Bilder tatsächlich. Wie war es bei ihm noch vom Alter? Das hatte auch so ungefähr gepasst, ne?
Das hätte gepasst, ja.
Ja. Tja. Genau, der wurde noch recht alt. Also bis 1942 hat er gelebt.
Genau, das hatte ich ja gesagt. Er hat relativ lange noch gelebt. Und dann ist natürlich die Frage, wieso hätte da nichts mehr passieren sollen, ne? Das ist generell die Frage. Und da ist natürlich wirklich die Möglichkeit, dass mit dem Mord an Mary Kelly irgendwie diese Fantasie ausgereizt war und dass man vielleicht was anderes gefunden hat, dass vielleicht danach eine andere Serie begonnen hat, möglich, die aber nie so erkannt wurde vielleicht.
Ja.
Aber natürlich auch möglich, dass der Täter eben London verlassen hat. Das wird immer wieder mal so in den Raum geworfen, wenn es dann irgendwo vielleicht andere Morde gab auf anderen Kontinenten, dass der Ripper verstorben ist, in anderer Sache inhaftiert. Es gibt halt viele, viele Möglichkeiten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe immer wieder, wenn man hier so Jack the Ripper Suspects irgendwie eingibt, dann sieht man auch ganz viele Fotokollagen von Porträts, also teilweise andere auch, als die du jetzt hier durchgegangen bist. Das heißt, du hast dich schon auf eine Auswahl begrenzt, wahrscheinlich die Hunderte. Gängig ist, ne?
Es gibt, wie gesagt, 300, glaube ich. Ich habe jetzt eine Auswahl genommen, die gängigsten und dann noch so ein, zwei, die ich erwähnenswert fand, aber es gibt unglaublich viele.
Also so ein paar wie dieser Ostrog oder diese Druid und so und Kosminski, die sind eigentlich immer wieder mit dabei. Die sieht man eigentlich auch in Sickert, sieht man immer wieder bei diesen Collagen. Es ist schon... ich verstehe... warum es Ripperologen gibt.
Das ist ein super interessantes und spannendes Thema.
Warum Leute da nicht loslassen können. Ja. Ich verstehe das total. Man hat so richtig das Gefühl, dass man forschen möchte jetzt.
Ja, man denkt die ganze Zeit, dieses East End, ja, das war ein Stadtbezirk, das war jetzt nicht irgendwie nur zwei Straßenzüge, das ist ein eingrenzbarer Bereich und da muss jemand gelebt haben, der diese kranke Scheiße gemacht hat und der muss doch irgendwie greifbar sein, ne? Der muss doch irgendwie auffällig sein.
Und so abstoßend, diese stinkige, muffige Zeit und Gegend auch war, weißt du, so wie wir es besprochen haben, ne? Der fisselnde Regen, weiß nicht, dieses Dunkle, ne? Dieses unangenehme Leben, was dort stattfand, genauso anziehend finde ich es aber auch, aus der Perspektive dort mal forschen zu wollen.
Voll. Voll. Das ist, wie gesagt, auch so ein Fall, der wird immer den Geist der Menschen, die davon gehört haben, irgendwie beschäftigen und bewegen, weil da einfach so viele Dinge so klar auf der Hand zu liegen scheinen und doch so unklar sind. Und dann diese unglaubliche Brutalität, die natürlich auch irgendwie den Teil der Faszination ausmacht, machen wir uns nichts vor. Ne? Diese,
Na klar.
wie gesagt, dann auch diese Frage, sind es wirklich nur diese 5 gewesen, die ermordet wurden, oder gehörte vielleicht doch noch eins der anderen Opfer dazu, die in diesen zeitlichen Kontext zumindest passen? Warum endete die Serie so abrupt? Das ist, glaube ich, eine der Fragen, die so am prominentesten immer wieder ist. Wie kann das sein, dass jemand in so kurzer Zeit so viele, so grausame Morde begeht und dann auf einmal aufhört? Wir erleben ja oft bei Serientätern das Gegenteil. Wir erleben so einen Klimax. Die steigern sich immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis sie dann irgendwann erwischt werden. Aber die hören halt in der Regel nicht von sich aus auf, wenn sie den Klimax erreicht haben. Ne?
Hm.
Ja, es ist ein spannendes Thema. Und hier jetzt wieder die Frage an die Community. Ich wette, ich habe da einige Ripperologen. Ich weiß, ich habe einige Ripperologen in der Community oder wir. Ich habe nämlich mit einigen geschrieben die Tage, die gesagt haben, dass das ihr absoluter Lieblingsfall ist und dass sie total gut fanden, wie wir den aufbereitet haben in Folge 1. Jetzt möchte ich gerne hören bei Instagram und Daniel dann weiterleiten, was habt ihr für Theorien? Was denkt ihr? Wer war es? War es der große Unbekannte? War es jemand aus der verdächtigen Liste? War es die große königliche Verschwörung? Also ich weiß nicht, wo wir stehen. Also ich stehe, glaube ich, zu 90%, dass ich denke, dass es jemand war, der gar nicht auf dem Plan ist. Und wenn es jemand von den Verdächtigen ist, dann im ersten Barnett. Du bist eher bei Sickert, aber glaubst wahrscheinlich auch eher an den Unbekannten, oder?
Ja, Sickert ist ein komplett unbegründetes Bauchgefühl, ne? Gut, die einzige Begründung, die ich habe, sind diese Bilder, die ich aber aus künstlerischer Sicht auch schon wieder erklären könnte. Ich fand den Gedanken mit Mary Piercy auch sehr interessant tatsächlich, zumal sie ja auch 2 Jahre später gestorben ist.
Ja, das ist halt so eine Spinnerei von mir, ne? Also das ist wirklich, weil ich irgendwann mal durch Zufall auf diesen Fall gestoßen bin.
Und ja, aber es erklärt halt auch vieles, ne? Es erklärt, warum sie dann vielleicht einen Zugang hatte, warum man ihr Vertrauen geschenkt hat, ne? Sie konnte sich relativ einfach als Frau dort untermengen und so tun, als ob sie irgendwie auch Prostituierte war, um dann eben die Taten zu verüben. Das würde alles funktionieren.
Ja, und ihre, und deswegen Taten, sind fand eben, ihre Taten sind eben gar nicht so weit weg, ne? Also auch durchgeschnittene
Kehle. Die sind baugleich irgendwie, ja, so, ne? Ja. Also genau. Also von daher finde ich den Gedanken auch sehr interessant. Und ansonsten muss ich hier irgendwie auch klar nochmal betonen, es ist gar nicht möglich, jetzt zu sagen, welchen ich jetzt hier am wahrscheinlichsten für am wahrscheinlichsten halte. Natürlich muss man sagen, Joseph Barnett ist jetzt irgendwie am nächsten dran und das ist definitiv so hier bei den genannten. Von daher müsste ich dementsprechend auch rein faktisch sagen, dass er so am ehesten auch so quasi mein Tatverdächtiger Nummer 1 wäre. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich halte die Möglichkeit nach wie vor für möglich oder für logisch, dass es halt einfach mehrere Täter gab. Nachahmungstäter, Leute, die einfach innerhalb dieser düsteren, gewaltgeprägten Zeit Lust hatten, sich noch ein bisschen auszuprobieren und das sozusagen im Schatten des Rippers nicht entdeckt zu werden, wenn du so möchtest, weißt du, weil es eben dieses Phantom gab. Und von daher,
ja,
kann ich mir durchaus vorstellen, dass es halt einfach auch so eine Geschichte gewesen ist.
Also Nachahmungstäter, also ich glaube, dass die kanonischen 5, dass das wirklich eine Handschrift ist, weil auch Nachahmungstäter das wahrscheinlich nicht so gleich hätten hinkriegen können. Aber es kann natürlich sein, dass auch das schon mehrere Täter waren. Das ist durchaus auch eine Theorie, die ich interessant finde, dass der Ripper einfach die Ripper waren.
Ja, genau. Oder zum Beispiel, dass William Gall von mir aus so derjenige war, der es einfach hingekriegt hat, sagen wir mal, die ganzen medizinischen Aspekte durchzuführen und aber der grundlegende Mord dann durch vielleicht jemanden anderen erstmal stattgefunden hat.
Es ist ja auch auffällig, dass ein, zwei Verdächtige dann so für ein oder zwei Morde mal ein Alibi hatten.
Genau.
Und also wenn es da mehrere wären, dann wäre das ja wieder obsolet, ne?
Ja, richtig, genau.
Aber wie gesagt, erzählt uns doch bitte, was ihr denkt. Wir haben ja eine Community, die mit kleinen Detektivinnen und Detektiven gespickt ist und eben auch Ripperologinnen und Ripperologen. Was haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Und ja, macht mal so richtig die Kommentarspalte voll, haut in die PNs, slidet da mal rein und erzählt uns eure Theorien. Und ganz, ganz abrupter Wechsel, aber weil es mir gerade einfällt und bevor es untergeht, wenn ihr uns dieses Jahr live auf der Bühne sehen möchtet, dann habt ihr bisher 2 feste Möglichkeiten dazu in unserer Heimat im Siegerland. Und höchstwahrscheinlich kommt da noch eine 3. Möglichkeit in Hamburg dazu im November. Das ist noch nicht 100%ig sicher, aber Schreibt euch das schon mal in die Veranstaltungskalender. 2.11. höchstwahrscheinlich könnt ihr uns in Hamburg sehen, wenn ihr möchtet.
So sieht's aus, liebe Leute. Moin, moin nach Hamburg.
Ja, wir arbeiten daran, unser Live-Portfolio zu erweitern. Unser erster Live-Auftritt am 30.05. in der Krombacher Erlebniswelt, der hat uns richtig Spaß gemacht, der hat uns richtig Blut lecken lassen und ja, wir werden zurückkehren in die Krombacher Erlebniswelt auch im November, da feiern wir unser dreijähriges Podcast-Bestehen. Aber vorher sind wir in Hamburg, sowas wie Geburtstag-Gästerteil.
Ja, genau. Und in 2 Jahren sind wir in Vegas.
Ja, ich versuche schon irgendwie so ein bisschen uns da breiter aufzustellen. Wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen Kontakt mit Veranstaltungsorten, wo wir uns das vorstellen können. Und Daniel und ich, wir träumen insgeheim schon so ein bisschen davon, so ja, mehrere Städte mal abzudecken.
Ja, wir haben Bock auf Tour zu gehen. Und das ist einfach, das erweitert sozusagen die Schönheit dieses Hobbys, auch die Möglichkeit zu haben, coole Roadtrips zu machen und sowas. Und ja, weiß ich nicht, was zu erleben, gemeinsame Zeit zu verbringen. Man ist ja auch nicht alle Tage irgendwie in so schönen Städten wie Hamburg und so. Und dann ist es natürlich auch cool.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, bester Nebenaspekt von allem, wir können euch dann auch einfach so drumherum um die Veranstaltung einfach ein bisschen kennenlernen, ein bisschen sehen, irgendwie ein Bierchen trinken, mal, weiß ich nicht, 1-2 Worte wechseln, auch wenn das leider dann nicht mit jedem Besucher möglich war bei unserem ersten Auftritt. Da ist die Zeit so gerannt einfach danach. Ne? Diese 2-2,5 Stunden, die kamen mir vor wie 5 Minuten und man wollte noch mit so vielen Leuten irgendwie noch sprechen und das ging einfach nicht.
Ja, voll.
Aber es war großartig. Also, wenn ihr uns und den Podcast unterstützen und uns eine Freude machen wollt, ihr habt viele, viele Möglichkeiten. Einfach zuhören ist die einfachste und auch eine schöne. Folgt uns, helft der Community wachsen bei Instagram. Das macht uns richtig stolz und froh. Das ist so eine Bestätigung unserer Arbeit und irgendwie ist es schön, die Community wachsen zu sehen. Macht da gerne ein bisschen Werbung für uns. Teilt uns in euren Stories. Wenn ihr wisst, dass Leute in eurem Umfeld True Crime hören, erzählt von uns, weil ihr seid unser PR-Team, ihr seid unser Werbeteam. Das ist so das Beste, was uns passieren kann, ist so eure Mundpropaganda.
Voll.
Guckt mal im Shop vorbei, wenn ihr Bock auf Merch habt und wenn ihr richtig, richtig Bock habt auf einen Abend True Crime mit uns, dann checkt die Veranstaltung, wo wir auftreten. Ich poste das immer wieder bei Instagram und macht die Hütte voll, kommt vorbei, lasst uns einen schönen Abend haben.
So sieht's aus, Klaus.
Ja, Daniel, ich hatte hier eigentlich noch so 2-3 Zuhörerfragen aus der Community und noch so ein Was-wäre-wenn-Szenario, was ich ganz geil finde, und ein paar Likes und Dislikes, aber ich bin ehrlich gesagt durch. Schieben wir das auf die 101?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich hätte jetzt gerade tatsächlich noch ein bisschen Energie, aber ganz ehrlich, das waren jetzt 5 Stunden Folge 100, das ist jetzt irgendwie auch mal gut.
Ja.
Außerdem habe ich ja am Anfang auch einfach hart abgeschweift und keine Ahnung.
Na, das muss also ja so sein. So, das ist ja auch absolut. Das
wir hatten jetzt natürlich prozentual bei so einer Spielzeit von 2,5 Stunden ist es natürlich vermeintlich wenig abschweifen. Ne? Das muss hier auch klar sein für euch alle da draußen. Das holen wir nach, Leute. So ist nicht. Ne? Wir machen dann beim nächsten Mal eine 2-stündige Folge, aber der Fall wird ganz kurz sein, alles andere ist abschweifen. Nein. Ist okay, verschieben wir auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch so 1-2 Punkte Schabernack, die ich gerne beim nächsten Mal mit dir besprechen würde.
Ja, ich auch. Also ich bin wirklich gespannt. Also Like, Dislike hatte ich irgendwie letzte Woche mal gefragt. Da kamen ein paar coole Sachen bei rum. Und es gibt, wie gesagt, ein richtig cooles Was-wäre-wenn-Szenario, was so aus der Community kam, wo ich dachte, das könnte sehr, sehr witzig sein.
Ja, da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Ja, abschließend die Frage, Fabian, Spanien oder England, wer macht's?
Boah, das ist ja auch so ein Finale, das man nicht haben möchte eigentlich, ne? Also England sowieso nicht, Spanien eigentlich nur wegen dieser Kontroverse mit dem Handspiel, was ein bisschen blöd war, aber an sich habe ich nichts gegen Spanien. Ich hoffe dann doch eher, dass Spanien es macht.
Okay, das ist on board. Ich natürlich auch. Gleichzeitig würde ich mich tierisch für England auch mal freuen. Nur bitte nicht gegen Spanien oder Deutschland, aber ansonsten finde ich, die dürfen auch noch mal was gewinnen, so nach all den Jahrzehnten. Ist schon okay.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Daniel und die haben auch gut gespielt, muss ich sagen. Also das ist, sie haben jetzt keine super coole EM gespielt, aber haben es immer wieder bewiesen, sich durchkämpfen und durchboxen zu können, auch wenn es immer in der letzten Minute häufig war, aber irgendwie weiß ich nicht. Hat die Mannschaft Potenzial?
Ja, einige großartige Fußballer drin, das kann man nicht anders sagen. Aber naja, schauen wir, wer es macht. Ich bin dann eher auf der spanischen Seite. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Vielleicht kann ich das Spiel sehen und was gibt es Schöneres als hochklassigen Fußball neutral zu sehen, weil man zu keiner der Mannschaften so ein hundertprozentiges Verhältnis hat. Das ist eigentlich das Beste, was es gibt, weil du automatisch gewinnst. Ne?
Das Zweitbeste, liebe Leute. Das Beste ist es, Blutrausch-Podcast zu hören. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder was auch immer ihr gerade macht, wenn ihr das hört.
Ciao.
Tschüss.